Hi, ich wollte nur mal kurz sagen, dieser Podcast hat jetzt auch einen Newsletter, damit du keine Folge mal so aus Versehen verpasst und damit du mitbekommst, wenn es eine Aktion oder ein Special rund um Binweg Bouldern gibt. Den Newsletter, den findest du auf meiner Steady-Seite, das ist steadyhq.com/binwegbouldern und natürlich auch auf binwegbouldern.de. Das war's, viel Spaß mit dieser Folge.
Ich glaube, wenn ich von Leistungssport spreche, auch immer ganz, ganz fest an eine Leistungskultur. Da bin ich immer in der Holschuld. Ich muss als Trainer rausgehen und ich muss mir die Unterstützung, die ich brauche, die muss ich mir holen. Und genauso als Athlet.
Hi und willkommen zu Folge 151 von Binweg Bouldern. Mein Name ist Juliane Fritz und mein Gast ist Nico Schlickum, DAV-Bundestrainer für Bildung und Wissenschaft. Wir sprechen in diesem Interview über das Training im Leistungssport mit Kindern und Jugendlichen, über die Verbandsstrukturen des DAV und über die Ausbildung von Trainerinnen und Trainern für den Leistungssport. Anlass für dieses Interview ist ein anderes Gespräch hier im Podcast gewesen mit Trainer Marvin Weinhold. Marvin hat in seiner Arbeit als DAV-Landestrainer und Stützpunkttrainer erlebt, dass nicht alle DAV-Landesverbände und Sektionen den Leistungssportklettern ausreichend unterstützen. Und er hat erlebt, dass DAV-Trainerinnen und Trainer in ihrer Ausbildung nicht genügend Wissen vermittelt bekommen, um Kinder und Jugendliche ihren Körpern entsprechend zu trainieren. Außerdem meinte er, dass Stützpunkttrainer oft ehrenamtlich arbeiten und so nicht genügend Kapazitäten zur Weiterbildung haben bzw. nicht ausreichend Trainingseinheiten pro Woche anbieten können. Falls du mehr im Detail wissen möchtest, hör dir die Folge mit Marvin noch einmal an. Ich habe mich an den DAV gewandt und sie gebeten, zu diesen Aussagen von Marvin Stellung zu beziehen. Mir hat Nico Schlickum geantwortet. Der ist DAV-Bundestrainer für Bildung und Wissenschaft. Und er hat Marvin in vielen Punkten recht gegeben, meinte aber auch, dass sich inzwischen im DAV einiges ändert und man genau an diesen Punkten arbeitet. Das hier ist jetzt das ausführliche Gespräch mit Nico Schlickum, in dem wir auf die von Marvin genannten Punkte eingehen. Aber ich habe Nico auch noch tiefergehend erklären lassen, wie der Leistungssportklettern in Deutschland funktioniert. Warum es in Deutschland so große Unterschiede in der Förderung des Leistungssportes gibt und wie sich daran etwas ändern könnte. Wer für was zuständig ist, wie der Leistungssportklettern finanziert wird, wie die Ausbildung für Trainerinnen und Trainer im Leistungssport abläuft. Zum Schluss gehen wir auch kurz darauf ein, wie der DAV im Moment beginnt, Trainer und den Routenbau zusammenzubringen, um sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Los geht's mit diesem Gespräch. Hallo Nico.
Hallo Julian.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier im Podcast genau über diese Themen zu sprechen. Ich bin sehr gespannt und würde am Anfang gerne mal etwas zu dir und zu deiner Position wissen, weil ich weiß, diese Position der DAV-Bundestrainer Bildung und Wissenschaft ist noch recht neu. Seit 2021 gibt es das. Kannst du mal sagen, was du in der Position eigentlich machst?
Der Bundestrainer für Bildung und Wissenschaft ist eine Schnittstelle zwischen den Trainerinnen und Trainern und dem Unterstützungspersonal drumherum. Also ich arbeite mit ganz unterschiedlichen Partnern zusammen aus dem wissenschaftlichen Verbundsystem, mit den Leistungsdiagnostikern an den Olympiastützpunkten, mit unseren Physios, mit dem Verbandsarzt, aber halt auch mit den Bundestrainern. Und das, was ich versuche, ist, auf der einen Seite nicht Wissen zu identifizieren. Wir arbeiten ja immer daran, Leistung weiterzuentwickeln und in die Bereiche vorzudringen, wo wir noch Entwicklungspotenzial haben. Und dann ist mein Auftrag, dieses Nichtwissen zu identifizieren und dann über Forschungsprojekte oder Initiativen mit den Partnern aus dem wissenschaftlichen Verbundsystem dieses Wissen zu generieren und am Ende über die Traineraus- und Fortbildung wieder ins System zu implementieren. Das sind so diese Dreistufigkeit quasi meines Berufs, wie ich versuche immer das zu erklären, was ich mache. Also nicht Wissen identifizieren, Wissen generieren und hinterher wieder in die Praxis implementieren.
Hast du ein Beispiel dafür? Also irgendwie ein Punkt, wo du jetzt in den letzten Jahren deiner Arbeit schon dieses sogenannte Nichtwissen gefunden hast und dann eine Lösung gefunden hast?
Also Nichtwissen bezieht sich zum Beispiel auch auf optimale Prozesse. Das heißt, wenn wir zuletzt mit der Problematik von Essstörungen und Red S im Klettersport gemerkt haben, irgendwo müssen wir uns da weiterentwickeln? Wie kann uns das gelingen, dass wir auf nationaler Ebene eine gelingende Präventionsarbeit leisten? Und wenn ich nach links und rechts gucke und ich finde kein Best-Practice-Beispiel, dann muss ich mir überlegen, was ist das eigentliche Problem? Wie könnte eine Lösung aussehen? Und dann muss ich versuchen, diese Lösung natürlich als Sportwissenschaftler nicht selber alleine mir im Kämmerchen auszudenken, sondern dann muss ich mit den Experten sprechen aus den jeweiligen Fachbereichen, Psychologie, Ernährungsberatung, Sportmedizin. Und dann versuche ich, mit allen Beteiligten Lösungsstrategien zu entwickeln und die in Form eines nationalen Präventionskonzepts zu implementieren. Das ist so jetzt ein ganz konkretes Beispiel, was wir in den letzten Jahren sehr intensiv betrieben haben, mit dem Ergebnis, dass wir jetzt zum Beispiel bei nationalen Titelwettkämpfen ein zusätzliches Kontrollinstrument haben, dass wir neue Netzwerke geöffnet haben, dass wir es schaffen, Athleten zu signalisieren, dass das nicht, wie das häufig wahrgenommen wird, eine Bestrafung ist, wenn man sie irgendwo mal aus dem Wettkampfgeschehen rausnimmt, sondern dass es eine Fürsorgepflicht seitens des Verbandes ist, die wir irgendwie wahrnehmen müssen. Und das sind jetzt so Themen zum Beispiel, wie wir versuchen, mit diesem Unwissen, wie machen wir es konkret, bestmöglich umzugehen.
Okay. Ich habe eigentlich dazu auch schon ganz viele Fragen wieder im Kopf, aber wahrscheinlich wäre das eine extra Podcast-Folge, nochmal über Red S zu sprechen. Wir bleiben erstmal bei unserem jetzigen Thema. Wie kommt es denn überhaupt, dass diese Position jetzt beim DRV integriert wurde?
Es liefen in der Vergangenheit immer wieder Forschungsprojekte, die aus einem Forschungsdesiderat heraus entstanden sind. Also sprich, die Universitäten haben in einem Bereich eine gewisse Expertise und versuchen, die dann in unterschiedlichen Sportarten zu implementieren. Wenn ich jetzt eine neue Trainingsmethodik habe, dann kann ich das mit den Ruderern machen, mit den Leichtathleten und auch irgendwie für die Kletterer könnte das doch auch passen. Und dann kommen Universitäten auf die Verbände zu und verkaufen ein Stück weit ihre Forschungsprojekte und benötigen dafür natürlich aber immer auch Trainer- und Athletenressourcen. Und dann hat man gemerkt, dass diese Projekte häufig eher dazu dienen, das Forschungsdesiderat zu bedienen, anstatt praxisrelevante Probleme der Trainerinnen und Athleten aufzulösen. Und dann hat man eine Schnittstelle zwischen diesen Partnern und dem Bundestrainer- und Athletenteam quasi geschaffen, mit diesem Bundestrainer Bildung und Wissenschaft, mit der Idee, die Praxisrelevanz von solchen Forschungsanträgen zu bewerten und gleichzeitig aber auch einen zweiten Weg aufzumachen, also nicht nur aus der Forschung in die Praxis, sondern auch aus der Praxis über die Theorie wieder zurück in die Praxis. Das ist so ein bisschen die Idee, warum diese Stelle geschaffen wurde.
Gibt es das in anderen Sportarten auch? Ist das üblich?
Das ist eine ganz übliche Stelle. Es gibt ein großes Netzwerk aus WIKOS, sagen wir, die Wissenschaftskoordinatoren. In allen Verbänden heißt der ein bisschen anders. Manchmal gibt es den Bundestrainer Wissenschaft, dann gibt es den Bundestrainer Ausbildung. Es gibt in anderen Sportarten auch noch den Bundestrainer Diagnostik. Und ich verknüpfe quasi mehrere dieser Rollen in einer. Aber das ist eine ganz übliche Stelle, die es in den anderen Fachverbänden auch gibt.
Okay. Danke erstmal für diese Erläuterung. Dann habe ich noch ein paar begriffliche Fragen. Und zwar, du hast mir ja schon eine recht ausführliche Antwort zu meinen Fragen geschickt, eine Textantwort. Da waren einige Begriffe drin, wo ich denke, das wäre nochmal ganz hilfreich, wenn wir da nochmal drüber sprechen, was sich dahinter verbirgt. Und zwar sagtest du, es gibt eine Bund-Länder-Vereinbarung innerhalb des DRV für die Zuständigkeiten im Leistungssport. Ich glaube, das wäre für die Hörerinnen und Hörer auch nochmal ganz spannend. Wer ist für was eigentlich zuständig im Leistungssportklettern hier in Deutschland? Kannst du uns das nochmal skizzieren?
Die Bund-Länder-Vereinbarung ist gar nichts, was jetzt auch wieder explizit im DRV so sich ausgedacht wurde, sondern die Bund-Länder-Vereinbarung gilt im organisierten Sportsystem in Deutschland im Allgemeinen. Das bedeutet, der Bund ist verantwortlich für die Förderung des Spitzensports, also sprich für die Erwachsenen, und die Förderung der Nachwuchsleistungssportlerinnen und Nachwuchsleistungssportler obliegt den Ländern. Das bedeutet, wir haben ja auch in anderen Lebensbereichen so eine Bund-Länder-Aufgabenverteilung, dass beispielsweise Bildung Landessache ist. Und so ist es im Leistungssport so, dass der Nachwuchsleistungssport ist Aufgabe der Länder und der Spitzensport der Erwachsenen ist Aufgabe des Bundes. Und so ist es auch im DRV dann umgesetzt, dass die Athleten ab dem NK1, also an dieser Schwelle zwischen dem Nachwuchsleistungssport und den Erwachsenen, also der Bundesnachwuchskader 1, aufwärts. Das heißt, der Perspektivkader, der Olympiakader, der DRV-Kader, diese Erwachsenenkader sind in der Verantwortung der des Bundesverbandes und die Landeskader bzw. die Bundesnachwuchskader 2. Das sind Athleten mit einer besonderen Spitzensportperspektive aus den Landeskadern. Die beiden Kaderstufen sind in Verantwortung der Landesfachverbände.
Okay, danke, dass du das nochmal erklärt hast. Für mich sind das noch nicht so geläufige Begriffe. Und auch das nächste Thema, da muss ich jedes Mal wieder nachrecherchieren und gucken, was ist eigentlich was. Was steckt hinter den Trainer-ABC-Lizenzen innerhalb des DAV? Also was besagt, wenn ich Trainer A, B oder C bin, wozu befähigt mich das?
Die formelle Qualifizierung von Trainerinnen und Trainern im Leistungssport ist in Deutschland so strukturiert, dass die Konzeption, die fachspezifische, sportartspezifische Konzeption und die Durchführung der Ausbildung liegt innerhalb der Fachverbände, also in unserem Fall des DAVs. Die Rahmenrichtlinien dafür, wie eine offizielle Lizenz, also eine Akkreditierung erfolgt, das obliegt dem Deutschen Olympischen Sportbund, dem DOSB. Das bedeutet, diese C-, B- und A-Trainerlizenzen, die findet man in allen Sportarten, wenn eine Akkreditierung durch den DOSB vorgenommen wurde. Dafür gibt es gesonderte Rahmenrichtlinien und ein eigenes Kompetenzmodell und der DOSB schreibt dann vor, für einen Trainer C braucht es mindestens 120 Lerneinheiten und darin müssen abgedeckt sein die Themen Methodik, Didaktik, fachsportspezifische Inhalte, Psychologie, dann gibt es so einen Katalog an Kompetenzen, die da vermittelt werden müssen. Und die fachspezifische Ausgestaltung der Ausbildung obliegt dann den Fachverbänden.
Und was kann ein Trainer A, was ein Trainer C nicht kann oder umgekehrt? Also was ist sozusagen die höchste Stufe und was ist der Anfang? Wie kannst du das beschreiben?
Es gibt sogenannte Vorstufenqualifikationen, die liegen noch unterhalb des Trainer Cs. Grundsätzlich ist die Pyramide so aufgebaut, dass man mit dem Trainer C anfängt, dann in den Trainer B geht und die höchste Qualifikation seitens des Verbandes ist der A-Trainer. Mhm. Es gibt aber auch noch sogenannte Vorstufenqualifikationen ohne Lizenz. Das ist dann zum Beispiel ein Kletterbetreuer. Und es gibt auch ergänzend zu dem Lizenzsystem des DOSB jetzt für uns neu eine Kooperation mit der Trainerakademie des DOSB, wo es zwischen den einzelnen Ausbildungslizenzen oder im Anschluss nochmal Zusatzqualifikationsmöglichkeiten gibt. So haben wir das jetzt zum Beispiel so geplant, dass man mit einem C-Trainer anfängt. Der C-Trainer ist vor allen Dingen verantwortlich für Nachwuchsleistungssportgruppen im Grundlagentraining und im Aufbautraining. Das bedeutet, wir haben Kinder, die vor allen Dingen in Sektionsgruppen trainieren. Mhm. Und zwar in der Altersstufe 5 bis 8 und 9 bis 11 in etwa. Der B-Trainer ist im Grunde genommen verantwortlich für die Kids, die schon an einem Stützpunkt trainieren. Also ein Stützpunkt ist ja ein vereinsübergreifendes Angebot, wo die Kinder zusammengezogen werden, die aus den umliegenden Vereinen in einer Region ein besonderes Interesse am Leistungssport haben und dann für ein zusätzliches Training zusammengezogen werden. Mhm. So ein Stützpunkttraining macht in der Regel ein B-Trainer. Und der A-Trainer ist dann verantwortlich für das Kadertraining, also Landeskader und höherwertig. Und dann haben wir halt die Möglichkeit, insbesondere halt die Berufstrainer, die auch die entsprechende Zeit haben, sich der Ausbildung zu widmen, noch an spezifischen Stellen zwischen der B- und der A-Trainer-Ausbildung zum Beispiel zu einem berufsbegleitenden Zertifikatslehrgang an die Trainerakademie zu schicken zum Thema Nachwuchsleistungssport. Das geht dann ein Jahr berufsbegleitend und ist angesiedelt zwischen der B- und der A-Lizenz. Und auch nach der A-Lizenz hört die Verbandsausbildung im Grunde genommen nicht auf, sondern es gibt danach noch den sogenannten Diplom-Trainer. Das heißt, ich gehe wieder zurück an die Trainerakademie und mache nochmal ein dreijähriges berufsbegleitendes Studium mit dem Ziel, sowohl sportartübergreifende trainingswissenschaftliche, sportwissenschaftliche Erkenntnisse mitzunehmen, aber auch nochmal mich die Hälfte der Ausbildungszeit sportartspezifisch fortzubilden. Und so hat man im Grunde genommen ein durchlaufendes System, angefangen mit solchen Vorstufenqualifikationen wie dem Kletterbetreuer über den C-B-Trainer. Dann die erste Möglichkeit, einen Exkurs an die Trainerakademie zu machen, dann in den A-Trainer zu gehen und anschließend wieder zurück zur Trainerakademie zum Diplomtrainer. Und dann bin ich quasi bestmöglich qualifiziert.
Dann gibt es noch einen Begriff, der auch in deiner schriftlichen Antwort fiel, wozu ich noch was gerne wissen möchte. Du meintest, es gäbe eine sogenannte Rahmentrainingskonzeption und das hast du in dem Kontext geschrieben, dass du gesagt hast, ja, ehrenamtliche Trainer, die haben gar nicht so viel Zeit, so viel Trainingsumfänge anzubieten, wie es die Rahmentrainingskonzeption eigentlich vorsieht. Was sagt denn diese Rahmentrainingskonzeption? Was steht denn da alles so?
Die Rahmentrainingskonzeption ist ein ganz wichtiges Instrument für einen Verband, um seine Ausbildungsphilosophie der Athleten in die Fläche zu bringen. Die Rahmentrainingskonzeption bildet alle Elemente der Athletenförderung im langfristigen Leistungsaufbau ab. Das bedeutet, dass wir in verschiedenen Ausbildungsetappen, ausgehend vom Hochleistungsalter, versuchen, die notwendigen Kompetenzen zu vermitteln, die notwendig sind, um in die jeweils nächste Ausbildungsetappe überzugehen. Es gibt unterschiedliche Modelle. Die Rahmentrainingskonzeption des Deutschen Alpenvereins orientiert sich im Moment an mehreren Modellen und fängt an mit einem allgemeinen Grundlagentraining in den frühen Altersklassen, das heißt so 5 bis 8 in etwa. Das ist die Phase so des allgemeinen Grundlagentrainings. Da werden viele sportartübergreifende motorische Basisfähigkeiten vermittelt, aber auch schon geklettert. Dann gehe ich über in das spezifische Grundlagentraining, so in der Altersstufe 9 bis 11 in etwa. Und dann habe ich die Ausbildungsetappen Aufbautraining, Anschlusstraining und Hochleistungstraining. Und das Ziel der Rahmentrainingskonzeption ist, Übergänge zwischen diesen Ausbildungsetappen zu harmonisieren, weil wir wissen, dass das häufig auch damit verbunden ist, dass die Kinder bei neuen Trainern trainieren. Und es ist total wertvoll, wenn die Trainer wissen, das Kind hat diese und jene Ausbildung schon durchlaufen und ich kann davon ausgehen, dass gewisse Kompetenzen schon da sind und Fähigkeiten ausgebildet wurden. Und das hat vor allen Dingen auch ein Ziel, große Sprünge in den Belastungen und damit assoziierte Überlastungsschäden zu reduzieren. Das bedeutet, wenn ich unvorbereitet in ein Kadertraining reingehe, dann bin ich eventuell der Gefahr ausgesetzt, dass ich viel mehr trainieren muss, als ich es gewohnt bin, dass ich mit ganz neuen Übungen konfrontiert werde, die aber trainiert werden sollten, um ein gewisses Leistungsniveau in der Ausbildungsetappe quasi zu erreichen. Und mit der Rahmentrainingskonzeption versuchen wir, diese Inhalte des langfristigen Leistungsaufbaus so vorzubereiten, dass die Entwicklungsschritte kleinschrittig sind und für die Athleten ein langfristiger, sukzessiver Leistungsaufbau entsteht.
Ja. Da müsste ich jetzt dann doch mal direkt reingehen schon ins Thema. Wir wollen jetzt als nächstes über die Strukturen sprechen. Du hattest ja auch schon gesagt in deiner schriftlichen Antwort, dass es tatsächlich ein Problem ist, dass es einige Trainer gibt, die im Ehrenamt arbeiten und die das zeitlich gar nicht abbilden können. Kann man dann so sagen, dass diese Rahmentrainingskonzeption da überhaupt funktioniert, wenn du Landesverbände oder Sektionen hast, wo vielleicht Athletinnen, Athleten viel zu wenig Trainingsmöglichkeiten pro Woche haben? Also funktioniert die Rahmentrainingskonzeption überhaupt deutschlandübergreifend? Das ist ja ein großer Kritikpunkt quasi gewesen, dass man sagen kann, okay, wir können jetzt aus allen Bundesländern die Kids in die nächste Stufe reinschicken, aber in 3 Bundesländern sind die eigentlich noch gar nicht so weit, weil da haben die Trainer gar nicht die Kapazitäten dafür gehabt.
Die Rahmentrainingskonzeption ist immer ein idealtypisches, zeichnet einen idealtypischen Entwicklungsverlauf. Das bedeutet nicht, dass wir keine Quereinstiege haben. Das bedeutet nicht, dass man sich an diesem idealtypischen Ausbildungsverlauf orientieren muss, um erfolgreich zu werden. Es ist aber auch ein politisches Instrument, um Trainerinnen und Trainern die Möglichkeit zu geben, eine Argumentationsgrundlage in Gesprächen mit den Sektionsverantwortlichen, mit den Landesfachverbandsverantwortlichen das Gespräch zu suchen, um zu sagen, Leute, schaut mal, was wir eigentlich machen müssten, um Athleten adäquat auszubilden. Um dann zum Beispiel zu argumentieren, wir brauchen zusätzliches Training. Und dann liegt es in der Verantwortung der Sektion zu sagen, okay, dann müssen wir dafür zusätzliche Mittel bereitstellen beispielsweise. Die Rahmentrainingskonzeption ist aber auch so gedacht, um den Athleten eine Möglichkeit zu geben, sich daran zu orientieren und zu sagen, es sind in der Regel Trainingsumfänge von 4 bis 5 Trainingseinheiten in der Ausbildungsetappe notwendig. Ich bekomme 2 von der Sektion, 1 im Stützpunkttraining Und dann kann ich auch einmal die Woche oder zweimal die Woche zusätzlich noch klettern gehen und hole mir von meinem Trainer Tipps und Tricks, was soll ich denn in dieser Zeit sinnvoll machen. Also auch so ist die Rahmentrainingskonzeption gedacht, dass sie einen Überblick bietet über die Ausbildungsinhalte in den Etappen und über Trainingsumfänge. Und die müssen nicht eins zu eins von den Sektionstrainern oder von den Stützpunkttrainern abgebildet werden, sondern es ist auch ein Reiter in dieser Rahmentrainingskonzeption drin, dass die Athleten in einem gewissen Alter die Kompetenz erlernen sollen, ein Training selbstständig durchzuführen. Und trotzdem sind wir an ganz vielen Stellen noch dabei, dass wir sagen, eigentlich sagt die Rahmentrainingskonzeption, dass in dieser Zeit noch gar kein eigenständiges Training erfolgen sollte. Aber wir wissen, dass wir die Angebote nicht so umfassend haben. Und dann gibt es Kinder, die zum Beispiel zusätzlich in private Trainingsgruppen gehen oder sich einen Privatcoach nochmal holen oder tatsächlich einfach unter Empfehlung des Trainers mit Mama und Papa nochmal irgendwo trainieren gehen. Das ist eigentlich so die Realität.
Mhm. Genau, und das sind halt diese Unterschiede, die der Marvin angesprochen hatte in dem Interview. Ich will das jetzt nochmal genauer erklären für alle, die es jetzt vielleicht nicht komplett gehört haben, was der Ausgang quasi hier für dieses Interview war. Also Marvin hatte gesagt, er kennt halt die Situation in Sachsen und auch in Berlin-Potsdam, weil er dort halt gearbeitet hat. Und seine Aussage war, Klettertalente werden in Deutschland nicht überall gleich gut gefördert. Es gibt die AV-Landesverbände, die einen Schwerpunkt auf das Wettkampfklettern gelegt haben und damit Athletinnen und Athleten besonders gut fördern. Es gibt Landesverbände, bei denen es nicht so ist. Und wenn man Leistungssport machen möchte, dann fehlen dort teilweise Trainer, Trainingseinheiten, Räume zum Trainieren. Und wer hier besser werden möchte, der muss sich quasi selber darum kümmern, gucken, dass er außerhalb der DAV-Strukturen Möglichkeiten und Unterstützung bekommt. Und du hattest mir auch geschrieben, ja, die Landesverbände in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und NRW, die fördern den Wettkampfsport sehr. Die anderen Landesverbände, da, das hattest du mir geschrieben, sind die Bemühungen um die Professionalisierung noch ausbaufähig. Also genau da, wo der Marvin quasi gearbeitet hat, da ist es quasi noch ausbaufähig, wie du auch geschrieben hattest. Kannst du erstmal zum Eingang beschreiben, warum ist das eigentlich so unterschiedlich in den Landesverbänden?
Auch da gilt ja, dass die Landesverbände sich selber verwalten können und auch in der Verantwortung sind, die Leistungssportförderung voranzutreiben. Nicht nur die Landesfachverbände, sondern auch die Sektionen selber. Und am Ende müssen wir uns bewusst machen, dass die Förderung des Nachwuchsleistungssports immer abhängig davon ist, ob ich an einem Ort jemanden finde, der bereit ist, die notwendige Arbeit zu leisten. Und wir haben in manchen Ländern eine Situation, wo wir historisch bedingt einfach eine sehr große, starke, ausgebildete Leistungssport-Community haben, wo auch immer wieder neue Leute für dieses System rekrutiert werden. Manchmal sind ganz wichtige Akteure die Eltern. Wir haben in manchen Landesverbänden die Situation, dass wir mittlerweile eine Vollzeit-Landestrainerstelle für das Athletiktraining besetzt haben. Also Baden-Württemberg hat da jetzt in diesem Jahr einen Riesenschritt gemacht. Und dann haben wir andere Landesverbände, wo das Wettkampfklettern weniger präsent ist in den Köpfen der Verantwortlichen. Und die strategische Ausrichtung des Landesverbandes vielleicht eine ganz andere ist. Und deswegen haben wir, wie gesagt, aufgrund dieser Bund-Länder-Vereinbarung, gerade im Nachwuchsleistungssport, die Situation so, dass es tatsächlich in der Verantwortung der Landesverbände liegt, den Leistungssport da zu fördern. Und das fängt aber immer ganz unten an der Basis an. Also es braucht Trainerinnen und Trainer, die sagen, ich habe da Bock drauf, ich setze mich mit ein paar Kollegen zusammen, wir bieten hier was an. Und ich weiß, dass das ein nicht leichter Weg ist, gerade wenn noch keine Strukturen da sind, dann muss man diese Strukturen erstmal mit aufbauen und das natürlich in den Verbandsstrukturen. Aber es braucht an jeder Stelle Menschen, die mit einer hohen Begeisterung für den Leistungssport sich auf den Weg machen.
Ja, so wie Marvin, der halt nach Potsdam gezogen ist zum Studieren. Der hat dann dort diesen Kader aufgemacht, hat aber auch gesagt, ein Problem war, dass er auch niemand anderen dort gefunden hat, der sich genügend ausgebildet gefühlt hat, um auch dieses Training mit Kindern und Jugendlichen zu machen. Wo man natürlich sagen muss, der Klettersport oder auch das Bouldern, das merke ich auch bis heute immer noch, in Ostdeutschland hinkt sowieso immer noch ein bisschen hinterher. So, also wahrscheinlich ist es einfach so historisch bedingt, das ist jetzt nur mein Erleben und meine Vermutung, ist es so historisch bedingt, dass zum Beispiel in Süddeutschland das schon ein viel größeres Thema ist, der Klettersport und auch der Leistungssportklettern, als jetzt beispielsweise, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, ja, beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern, da ist es noch richtig schwierig. Das heißt, das muss erstmal alles hinterherkommen. Das braucht auch Eigeninitiative von Eltern, wie du gerade schon gesagt hattest. Mein Gedanke ist, was muss sich denn ändern? Also müssen zum Beispiel Eltern von Kindern, die sich für Leistungssport interessieren, müssen die dann einfach in ihre DAV-Sektion reingehen, Mitglied werden, sich damit hinsetzen und sagen, okay, wir machen das jetzt? Oder was ist der gute Weg?
Ich würde gerne ganz kurz ein Stück weit vorne ansetzen, weil der Marvin ganz viele total wertvolle Dinge, sehr gut reflektiert übrigens, geschildert hat. Und er hat auch eine Situation geschildert, dass man ja Mitglied im DAV sein muss, um überhaupt an Wettkämpfen teilnehmen zu können. Mhm. Und das ist tatsächlich auch gar kein DAV-spezifisches Phänomen, sondern so ist der deutsche Wettkampfsport organisiert. Das heißt, die Teilnahme an Wettkämpfen bedarf immer einer Wettkampflizenz und die stellt der zuständige Fachverband aus. Das ist also ein ganz übliches Phänomen. Und damit ist es eigentlich so, dass alle Kinder, die an Wettkämpfen teilnehmen, auch Mitglied in einer DAV-Sektion sind. Und in der Regel sind auch die Eltern dann Mitglieder in der DAV-Sektion. Und deswegen sind für mich das alles Mitglieder in unserem Verein. Und ja, es braucht Mitglieder, ob das die Eltern sind, ob das Trainer sind, ob das in der Regel im besten Fall ganze Gruppen sind, die sich einfach finden mit dem gleichen Interesse. Eltern, Trainer, Routenbauer, wenn die Mitglied in einer DAV-Sektion sind, dann haben die immer Gestaltungsmöglichkeit, weil der DAV ist, und das ist Fluch und Segen zugleich, eine demokratische Institution und am Ende muss ich Mehrheiten generieren. Und wenn ich es schaffe, das Thema attraktiv zu platzieren, dann bin ich auch in der Lage, Mehrheiten dafür zu generieren und entsprechend meine Ziele in diesen Verbandsstrukturen umzusetzen. Das ist, wie gesagt, innerhalb von Verbandsstrukturen immer ein politischer Prozess und dementsprechend nicht immer ganz leicht. Auf der anderen Seite aber auch einer, wenn der mal erfolgt ist, dann ist das in der Regel etwas, was dann sehr, sehr stabil ist und sich auch in den nächsten Jahren dann erfolgreich fortsetzt. Also das sind meine Erfahrungen, dass der Start etwas komplizierter ist, als wenn ich mich hemdsärmlich auf den Weg mache und sage, ich mache das außerhalb der Verbandsstrukturen. Das sind häufig allerdings auch Initiativen, die, wenn sie sich dann manifestieren und etablieren, an ganz ähnliche Probleme kommen, wie sie in größeren Verbandsstrukturen vorherrschen. Und deswegen sage ich immer, ich glaube, dass es den Aufwand wert ist, diese Initiativen innerhalb des Verbandes innerhalb des zuständigen Fachverbandes zu platzieren, weil da einfach extrem viel Expertise auch da ist. Und wenn es nicht im eigenen Landesverband ist, dann in den anderen Landesverbänden. Und so wie ich den Klettersport immer wahrgenommen habe, dann rufe auch ich in meiner Funktion als Landestrainer irgendwo an bei einem Kollegen aus einem anderen Landesverband und frage, hey, wie machst du das eigentlich? Und ich habe immer nur Feedback bekommen. Also ich habe nur positive Rückmeldungen bekommen. Wissen ist ja da, um es zu teilen, nicht um es zu horten. Und so nehme ich den DAV auch wahr. Es wird sehr offen mit Wissen umgegangen, gerade unter den Trainerkollegen. Und wenn ich irgendwo Unterstützung brauche, dann bekomme ich die auch. Aber ich muss natürlich irgendwo auch eigeninitiativ tätig werden. Das ist so.
Okay, also das wäre jetzt zumindest schon mal der Appell an Leute, die da einen Mangel sehen, dass es im Prinzip, so wie du es auch sagst, eigentlich nur über das Engagement funktioniert. Es gibt ja auch Beispiele, hattest du mir gesagt, wo Leute einen eigenen Verband gegründet haben, mit dem dann aber dem DAV beigetreten sind. War das so?
Ein Verein, nicht einen Verband.
Verein.
Richtig, genau. Also ich kann mich mit, ich glaube, 5 Gründungsmitglieder brauche ich, um einen Verein zu gründen, kann ich mich auch selber auf den Weg machen. Ich glaube, ihr hattet das in eurem Podcast damals beschrieben, dass es dann in manchen Ländern den Alpin-Club gibt und dann gibt es die DAV-Sektion. Und so gibt es das an anderer Stelle auch. Es gibt Initiativen, wo sich Leute zusammengetan haben einen Verein gegründet und der ist Mitglied im Landesverband geworden. Und dieser Verein hat dann ja eine ganz eigene inhaltliche Ausrichtung. Natürlich muss die mit der Satzung des DAVs konform sein, aber ich kann natürlich die ganze Grundausrichtung auch in Richtung des Leistungssports formulieren. Und wenn die wesentlichen Akteure leistungssportaffin sind, darum geht es ja, dann kann ich Vereinsgeschicke auch in diese Richtung lenken. Natürlich innerhalb der Satzung des DRVs, also der DRV ist halt immer noch ein heterogen aufgestellter Verein, aber innerhalb dieser Verbands- und Vereinslandschaft gibt es unterschiedliche Ausprägungen und unterschiedlich starke Fokussierung auf gewisse Themenbereiche. Und das steht jedem frei. Das ist das eigentlich Schöne am Vereinsrecht. Tut euch zusammen, gebt euch eine Satzung, werdet Mitglied und es besteht die Möglichkeit, mitzugestalten.
Hey, kleiner Break. Falls du meine Podcast-Folgen gerne hörst und Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen, dafür gibt es ein Crowdfunding auf der Plattform Steady. Da kannst du mich mit einem monatlichen Betrag deiner Wahl unterstützen und das hilft mir sehr, diese Arbeit hier auch noch lange weiterzumachen. Vielen Dank an alle, die mich bei Steady unterstützen oder schon unterstützt haben. Und weiter geht's mit dem Interview mit Nico. Im Moment ist es halt an einigen Orten noch so, dass diese Entwicklung noch nicht so weit sind, wie auch ihr vom DAV aus euch das wünscht. Du hattest ja gesagt, da ist noch Professionalisierung nötig. Wie ist es denn im Moment? Also Marvin hatte zum Beispiel etwas erzählt, dass er erlebt hat, in Berlin hast du, ich habe jetzt nicht nochmal genau nachgeguckt, irgendwie 2 Trainingseinheiten pro Woche oder irgendwas meinte er, wo er dann sagte, das reicht absolut nicht aus, ist seine Erfahrung nicht das, was er auch in seiner Kindheit, Jugend erlebt hat. Wie groß sind denn die Unterschiede innerhalb Deutschlands? Weißt du das? Also wie groß ist jetzt noch der Unterschied zwischen Berlin und Bayern zum Beispiel? Also wenn du jetzt in München Wettkampfathlet oder Athletin bist im Kinder- und Jugendalter und wenn du das in Berlin bist, wie viele Möglichkeiten bekommst du pro Woche zu trainieren in München und in Berlin?
Die Möglichkeit, an unterschiedlichen Trainings teilzunehmen, ist immer auch abhängig von der Kaderstufe, in der ich mich bewege. Weil über einen Kaderstatus in der Regel auch zusätzliche Betreuungsangebote ausgesprochen werden. Die Leistungssportförderung ist in den Ländern sehr unterschiedlich, weil wir unterschiedliches Trainerpersonal haben. Also in Bayern gibt es mehr Trainerpersonal als in den anderen Landesverbänden. Gleichzeitig gibt es ja aber auch viel mehr Athleten. Also man muss ein Stück weit immer gucken, was sind eigentlich Elemente der Athletenförderung. Dazu gehört eine gewisse Infrastruktur. Je nachdem, wo ich auf die Landkarte schaue, wird es schon schwer, überhaupt Klettermeter am Seil oder an der Speedwand zu machen. Und das ist im Wesentlichen abhängig davon, wie gesagt, wo ich wohne, ob ich Zugang zur notwendigen Infrastruktur habe. Und dann kann ich jetzt noch unterschiedliche Bereiche durchgehen, also auch eine entsprechende Unterstützung durch einen Athletiktrainer. Gibt es jetzt Landesverbände, die gesagt haben, das ist uns wichtig und deswegen schaffen wir das Angebot dafür. Auch das ist etwas, wo es Unterschiede gibt. Aber auch das Thema Athletiktraining gehört natürlich in die Athletenförderung mit rein. Zugang zu einem sportmedizinischen Netzwerk, zu Physiotherapeuten und Ähnliches. Der Landesverband Nord schickt mittlerweile auf alle Wettkämpfe im Nachwuchsbereich einen eigenen Physiotherapeuten mit. Also es ist so, dass in anderen Landesverbänden deutlich mehr Leistungssportförderung stattfindet und ein bisschen was davon ist abhängig natürlich von der Größe des Landesverbandes und an anderer Stelle geht es aber auch um die Frage, was gibt es für Initiativen innerhalb des Landesverbandes, sich auf den Weg zu machen und die ersten Instrumente umzusetzen. Und häufig ist es tatsächlich so, dass es um Infrastruktur geht, weil um Infrastruktur herum sich auch viele andere Angebote dann ansiedeln.
Ich würde es jetzt wirklich gerne mal mit Zahlen pro Woche wissen. Wie viel sollte ich eigentlich trainieren, damit es wirklich was bringt? Und wie viel kann ich denn tatsächlich heute trainieren? Also wie viel geht es beispielsweise in Berlin? Und was geht in Bayern? Also welche Möglichkeiten bekommt man um? Ich würde gerne mal sozusagen wirklich diese Unterschiede wissen. Wie viel Förderung ist eigentlich da und ist eigentlich notwendig? Und wie viel Förderung fehlt eigentlich? Was brauchen wir noch alles in anderen Ländern?
Also wie gesagt, das ist schwer zu beantworten, weil die Förderstrukturen so unterschiedlich sind. Und deswegen ist es auch schwer zu sagen, man hat in dem und dem Landesverband per se so und so viele Trainingseinheiten, weil das abhängig davon ist, in welcher Kaderstufe befinde ich mich.
Und dann kannst du das mal an einer Kaderstufe festmachen und vergleichsweise skizzieren?
Ja, also ich kann ein Beispiel aus NRW bringen. Wenn ich hier 12 Jahre alt bin und ich habe keinen Kaderstatus, dann bin ich in der Regel in einer Klettergruppe, die 2-mal die Woche ein Training anbietet. Mhm. Wenn ich darüber hinaus einen Landeskaderstatus habe, dann bekomme ich einmal zusätzlich pro Woche ein Trainingsangebot am Stützpunkt. Das heißt, ich habe 3 Trainingseinheiten pro Woche, die angeleitet sind durch einen Trainer. Und darüber hinaus bekomme ich dann regelmäßig Zugang zu Lehrgangsmaßnahmen, zu Trainingslagern, zu Wettkampfsimulationen. Und das sind, wenn ich jetzt in die Rahmentrainingskonzeption reinschaue, im Alter von 12 Jahren empfehlen wir von den Trainingsumfängen her 4 bis 5 Trainingseinheiten pro Woche. Mhm. Ja, wir befinden uns also in der Ausbildungsetappe des Aufbautrainings und da sollten 4 bis 5 Trainingseinheiten auf alle Fälle stattfinden.
Und das ist jetzt in einem Land, wo du gesagt hast, okay, da läuft's gut.
Ich sage, dass wir an vielen Stellen Weiterentwicklungsbedarf haben. Aber ich glaube, dass die Rahmentrainingskonzeption, wie gesagt, auch ein Instrument ist, um zu zeigen, wo und in welche Richtung sich diese Entwicklungen bewegen müssen. Und auch in NRW ist es so, dass wir mehr Trainingsangebot brauchen. Das ist gar keine Frage. Es gibt halt Landesverbände, da sind wir noch sehr weit weg davon. Und dann gibt es andere Landesverbände, die da deutlich näher heranreichen.
Aber du kannst jetzt keine Zahlen aus den anderen Ländern nennen, wie viele Trainingsangebote es pro Woche gibt und so weiter.
Naja, weil das tatsächlich abhängt davon, was es für Angebote noch nebenbei gibt. Ich hatte das vorhin mal versucht zu beschreiben, wie die Realität im Moment aussieht. Wenn ich 2-mal die Woche ein Sektionstraining habe, 1-mal die Woche ein Stützpunkttraining, dann habe ich am Wochenende einen Lehrgang, dann bin ich schon relativ schnell bei diesen Trainingsumfängen, die da eigentlich gefordert sind. Und da, wo es nicht gelingt, ist es so, dass die Kinder entweder selber noch klettern gehen oder sich privaten Trainingsgruppen anschließen. Also es gibt ja in vielen Kletterhallen auch noch Trainingsgruppen. Da wird es dann schwer, wenn und das sind, glaube ich, so die Prozesse, wo wir auch versuchen, diese Lücken zu schließen, zum Beispiel durch eine Digitalisierung und Veröffentlichung dieser Rahmentrainingskonzeption mit dahinterliegenden Übungskatalogen, damit sich im Grunde genommen auch Trainerinnen und Trainer aus Trainingsgruppen, auf die wir keinen direkten Zugriff haben, daran orientieren können, was sind denn interessante Trainingsinhalte für Kinder und Jugendliche im Alter von, jetzt waren wir bei 12-Jährigen, die ich in diesen Trainings mitmachen kann. Und dann verändert sich auch die Trainerrolle, weil ich dann eher dabei bin und muss die Trainingsinhalte aus diesen verschiedenen Trainingsgruppen koordinieren für das Kind, als dass ich selber 4 bis 5 Mal in der Woche mit dem Kind auf der Matte stehen muss. Das ist in jedem Landesverband auch ein Stück weit unterschiedlich gehandhabt, wie die Trainerrolle eines Landestrainers beispielsweise ausgestaltet ist. Es gibt Landesverbände, in denen die direkte 1:1 Trainingsbetreuung einen sehr hohen Stellenwert hat. Und dann gibt es andere Landesverbände, wo der Landestrainer eher einen koordinierenden Auftrag hat. Und der versucht, die Schnittstelle zu privaten Trainingsgruppen zum Beispiel aufzumachen, um da zusätzlich nochmal ein Training zu ermöglichen. Und das ist abhängig davon, wie viele Kletterhallen habe ich drumherum. Habe ich eine private Kletterschule irgendwo in der Nähe? Ich hoffe, das wird deutlich, warum es schwer ist zu sagen, in Bayern bekommst du 4-mal die Woche Training und in Berlin bekommst du 2-mal die Woche Training und deswegen ist Berlin da hinten dran. Also das lässt sich so nicht sagen, zumal mir auch tatsächlich ein Einblick fehlt in die konkreten Angebote in einzelnen Städten. Also
okay, also ich habe mit Trainerinnen und Trainern aus so dem Raum Nordostdeutschland über diese Themen halt auch schon gesprochen und da merkt man so, dass die sich schon manchmal noch mehr Unterstützung wünschen. Also auch Leute, die in kommerziellen Boulderhallen trainieren und so, dass die da manchmal das Gefühl haben, okay, uns fehlt hier dies und jenes und die Unterstützung ist halt noch nicht da, so wie wir uns das gerne wünschen, was dann hoffentlich in Zukunft auch anders ist. Genau, Beispiele, wo das funktioniert, hatte ich auch bei Marvin im Interview genannt, dass da die Mandala-Boulderhalle in Dresden solche Extra-Trainings anbietet. Ich war in der Beta-Boulderhalle in Hannover, wo der Lasse von Freier unterwegs ist, der da auch aus Initiative von der Halle sozusagen Trainingsangebote bekommt. Ich weiß, es gibt in den Berliner Boulderhallen immer sozusagen so kleine Leistungsgruppen, wo einzelne Athletinnen und Athleten von ihrer Halle unterstützt werden auf verschiedenste Art und Weise. Tatsächlich habe ich das Gefühl, im Nordostdeutschland funktioniert es gar nicht ohne die Initiative kommerzieller Kletterhallen. Oder was meinst du?
Also das private Engagement von Athleten und Athletinnen im Leistungssport ist immer ein ganz, ganz zentraler Aspekt. Und auch das Schaffen von individuellen, bestmöglichen Rahmenbedingungen ist ein ganz zentraler Baustein für eine Leistungssportentwicklung. Wir müssen uns vor Augen halten, dass wir im Leistungssport, in einer Individualsportart, auch eine Situation haben können, wo wir einen Athleten in einem Umfeld bestmöglich mit Angeboten versorgen können, aber er merkt, das sind einfach nicht meine Angebote, die passen nicht zu mir, ich brauche etwas anderes. Mhm. Und die erfolgreichen Athleten, die ich in meiner Laufbahn kennenlernen durfte, die erzählen im Grunde genommen genau das, dass sie das Angebot des DRVs, was natürlich an vielen Stellen limitiert ist, für sich eingebaut haben in ein individuelles Fördersystem. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit eine Realität, der wir uns stellen müssen, dass wir aktuell in einer Situation sind, in der wir uns alle wünschen, dass wir mehr Förderung in der Breite für den Leistungssport bekommen. Solange das nicht in dem Umfang gegeben ist, und ich glaube, dass wir immer ein Stück weit defizitär arbeiten, das ist im Leistungssportsystem so, dass wir angewiesen sind darauf, dass wir versuchen, Lösungen individuell für die Athleten zu finden. Und im Mittelpunkt steht aber tatsächlich auch der Athlet. Und der Athlet muss im Laufe seiner Leistungssportentwicklung auch erkennen, was er dazu beitragen muss, um erfolgreich zu werden. Ich erlebe manchmal eine gewisse Dienstleistungsmentalität. Und wir müssen uns klar machen, dass der DRV ein Verein ist mit einem Angebot. Und das Angebot bestimmt sich aus den Mehrheitsverhältnissen, aus den Interessen. Und der DRV ist ein Verein, der viele Interessen in sich vereint. Wir haben nicht explizit die Förderung des Leistungssports als einziges Vereinsziel. Und deswegen, wenn ich merke, dass ich in einem Umfeld unterwegs bin, wo ich nicht die Angebote bekomme, die ich mir für mich wünsche, muss ich mich, und das gehört zur DNA eines Leistungssportlers dazu, eine Leistungskultur zu entwickeln, zu sagen, okay, dann setze ich mich nicht hin und meckere, sondern dann werde ich selber aktiv und versuche, an die Angebote zu kommen, die ich bekommen kann. Und im Moment ist es so, dass die Athleten auch durch die Republik reisen, sich mit anderen Athleten austauschen, aus Trainingspartnern werden ganz wichtige Mentoren. Ich glaube auch, dass die Rolle von Athleten eine ist, die in der Athletenentwicklung eine ganz entscheidende ist. Das merkt man beim Techniktraining mit Kindern und Jugendlichen, dass wir da als Trainer natürlich einen großen Einfluss darauf haben, aber die Athleten unter sich auch zu ganz wichtigen Austauschpartnern und Reflexionspartnern zum Thema motorisches Lernen werden. Wenn zwei Kinder vor einem Boulder stehen und sagen, wie machst du das, dann ist es, glaube ich, total wichtig, wenn Eltern erkennen, hey, mein Kind trainiert total gerne mit einem anderen Kind, dann sind das häufig die ersten Initiativen, dass sich Eltern zusammentun und sagen, okay, wir treffen uns zweimal die Woche zusätzlich und unsere Kinder gehen zusammen klettern. Und dann versuchen wir uns Tipps und Tricks zu holen, was können wir in dieser Zeit noch machen. Und das gehört aktuell zu der Leistungssportrealität dazu.
Das kann ich auf jeden Fall verstehen, aber es bedeutet trotzdem, dass die Leute ganz unterschiedliche Ausgangspunkte haben, je nachdem, wo sie in Deutschland wohnen. Also für manche sind die Ressourcen näher, leichter zu erreichen und für manche nicht. Ja. Und das ist natürlich, wenn man jetzt beispielsweise in Nordostdeutschland wohnt, schwieriger, weil es damit verbunden ist, dass du an einen Ort fahren musst, die Zeit und das Geld dafür brauchst, um dahin zu kommen, um dich dann zu vernetzen und auszutauschen. Also es ist aus meiner Sicht auf jeden Fall schwieriger.
Definitiv, und das gleiche Phänomen habe ich auch, wenn ich leider irgendwo wohne, wo ich einfach keine adäquate Trainingsstätte habe. Dann muss ich mich erstmal auf den Weg machen und eine adäquate Trainingsstätte finden, in der ich disziplinübergreifend auch trainieren kann. Also ich bin ganz weit weg davon und sage, dass wir ideale Strukturen haben und dass wir uns zurücklehnen können und sagen, es läuft doch alles. Ganz im Gegenteil, wir haben erheblichen Entwicklungsbedarf, und das, was ich versuche, ist, meinen Teil dazu beizutragen, und das ist vor allen Dingen der Bereich Trainerqualifikation, Evaluation von dem, was wir tun, Unterstützungsleistung zu koordinieren. Und die Strukturentwicklung ist etwas, was wir alle gemeinschaftlich tragen als Kletterer. So. Und es ist so, dass man natürlich sagen kann, mir gefällt das nicht oder mir reicht das Angebot nicht aus. Aber das, was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass es auch Menschen gibt, die dann aus diesem Defizit heraus ein Potenzial erkennen und nicht stehen bleiben und sagen, das finde ich doof, sondern wo sind denn die Leute, die jetzt mitgestalten, die sagen, okay, ich mache es besser. Bei mir war es beispielsweise früher so, ich bin in einer DAV-Sektion sozialisiert worden, in der irgendwann der Vorstand weggebrochen ist. Und dann hieß es, ja, wer macht denn das jetzt? Und ich war selber jemand, der auch immer gerne kritisiert hat und gesagt hat, oh, das passt mir nicht und ich würde das alles anders machen. Und als es dann hieß, oh, jetzt bricht hier der Vorstand weg, war ich in der Situation, wo ich gesagt habe, gut, jetzt kann ich mich entweder verstecken und sagen, ja, warum macht es denn keiner? Oder ich komme in eine Situation und muss vielleicht selber auch mal eigentlich als Trainer in die Vereinsrealität mit einsteigen und überlegen, wo kann ich jetzt meinen Beitrag leisten? Und in dem Fall war das so, dass ich gesagt habe, dann gehe ich selber auch mit in den Vorstand und dann merkt man, dass man auf einmal sich in Strukturen bewegt, die politische Prozesse beinhalten. Und ja, das gehört zu unserer Gesellschaft mit dazu, dass man aus dem Meckern heraus auch irgendwann ins Gestalten kommt und dann Realpolitik betreiben muss.
Okay, du hast auch gerade schon gesagt, dass du natürlich deinen Aktionsspielraum eher in der Trainerin-Ausbildung hast. Darauf wollen wir gleich eingehen. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir das machen. Und zwar, wie funktioniert überhaupt die finanzielle Förderung der Landesverbände und Sektionen? Also was ich dann auch manchmal höre, wenn ich wie gesagt mit Leuten rede hier aus dem Raum Nordostdeutschland, dass dann so gesagt wird, ja, der DAV in München, der hat ja so viel Geld und das kommt bei uns nicht an. Wo kommt eigentlich das Geld für Leistungssport her? Wie funktioniert das?
Ich muss vorweg sagen, dass ich in meiner Funktion als Bundestrainer für Bildung und Wissenschaft, wie gesagt, andere Kompetenzbereiche habe. Ich kann das jetzt mal so darstellen, wie ich das als Angestellter in diesem Verein mitbekomme oder auch als ehemaliges Mitglied in einem Vorstand. Das ist so, dass ich grundsätzlich ein Verein, das ist ja die erste und grundlegendste Institution in diesem Verband, durch die Mitgliedsbeiträge finanziert. Das heißt, ein Verein an einem Ort hat eine gewisse Mitgliedschaft und die führen Beiträge ab an die Sektion. Jetzt ist es so, dass die Sektion einen nicht unerheblichen Teil dieser Gelder dann weitergibt an den Bundesverband. Und das liegt daran, dass der Bundesverband und den Landesverband, also es gibt dann Landesverbandsbeiträge und Bundesverbandsbeiträge und Hintergrund ist, dass der Verein in der Regel für gewisse Aufgaben nicht ausreichend eigene Ressourcen hat und manchmal macht es auch gar keinen Sinn, dass eine Sektion sich selber auf den Weg macht und irgendwas erarbeitet, sondern dass sich Sektionen zusammentun und sagen, es gibt übergeordnete Aufgaben, dafür bezahlen wir eine übergeordnete Institution, die das für uns stellvertretend organisiert. Und deswegen ist es so, dass sich der Leistungssport einmal aus Vereins- und Verbandseigenen Mitteln finanziert und auf der anderen Seite gibt es auch die öffentliche Förderung. Also es ist so, dass in Deutschland der Leistungssport in den allermeisten Verbänden gefördert wird durch das Bundesministerium des Innern, des Sport und die entsprechenden Ministerien auf Landesebene. Jetzt ist es so, nach Bund-Länder-Vereinbarung, dass der Spitzensport im DAV auf Bundesebene nicht mehr durch das BMI gefördert wird. Und der Hintergrund ist unter anderem der, dass die Subsidiarität, also sprich die Bedürftigkeit des Bundesverbandes nicht gegeben ist, weil geprüft wird, wie viel Kapital steckt denn in dem e.V. Und der DAV ist in seiner Struktur also zu reich, um subsidiär gefördert zu werden. Das bedeutet, es gibt seitens des BMI keine öffentliche Förderung für den Spitzensport. Alles, was wir machen, bezahlen wir selber. Das ist eine absolute Sonderrolle im deutschen Sport.
Das hat sich jetzt gerade so verändert, ne? Ich habe das irgendwann gehört, dass es jetzt...
Ja, 2021 ja, genau. Hat sich das verändert. Das war übrigens eine Situation, nur um das mal zu skizzieren. Es gab eine politische Entscheidung, die öffentliche Förderung für den Spitzensport fällt weg. Und ich kenne das aus anderen Fachverbänden. Es ist so, dass Kollegen und Freunde von mir arbeiten in anderen olympischen Verbänden. Wenn da die finanzielle Förderung reduziert wird, dann gibt es Personalstreichungen und dann sitzen Trainerinnen und Trainer auch morgen auf der Straße. Beim DAV ist es so, dass alle Arbeitsverträge von heute auf morgen übernommen wurden. Keiner von uns musste gehen und da merkt man schon, dass es ein sehr, sehr klares Commitment für den Leistungssport gibt, was es so in vielen anderen Verbänden nicht gäbe. Und dafür bin ich beispielsweise extrem dankbar, weil ich auch merke, dass es dieses Commitment eben gibt. Und auf der anderen Seite ist es so, nur weil der Bundesverband durch das BMI nicht mehr gefördert wird, heißt das nicht, dass die Landesfachverbände nicht durch die Landessportbünde gefördert werden können. Also sprich, die Landessportbünde sind die Institutionen in den Ländern, in denen die Mittel des Landes vergeben werden. Und der Landessportbund in Berlin beispielsweise, der verwaltet dann die Gelder des Ministeriums für Sport. Da müssen wir prüfen, welches da das verantwortlich ist. Und verteilt das auf die Sportarten. Klettern, Judo, Reiten, Schwimmen etc. Und dementsprechend kann also ein Landesverband auch dort Mittel aus öffentlicher Hand abgreifen. Und das ist der Unterschied, oder das ist der Vorteil in dieser Bund-Länder-Vereinbarung. Nur weil der Bundesverband und damit der Spitzensport der Erwachsenen nicht mehr gefördert wird, heißt das nicht, dass der Nachwuchsleistungssport in den Ländern auch nicht gefördert wird, sondern da ist das Land verantwortlich und da kann das Land sehr wohl auch Trainerstellen mitfinanzieren. Also ich kenne das aus mehreren Landesverbänden, dass die Trainerinnen und Trainer zu einem ganz großen und fast zum ganzen Teil vom Landessportbund finanziert werden und gar nicht vom Deutschen Alpenverein. Mhm. Es gibt dann unterschiedliche Modelle. Manche Trainer sind beim DAV angestellt, manche Trainer sind sogar über den Landessportbund angestellt. Also die Arbeitsverträge laufen gar nicht über den DAV, sondern über den Landessportbund und trotzdem sind die nur fürs Klettern verantwortlich.
Und wie viel Förderung da stattfindet, hängt dann bestimmt davon ab, wie viele Athletinnen, aktive Athletinnen, Athleten gibt es überhaupt oder was sind das noch für Zahlen, wovon das abhängig ist?
Genau, also am Ende gibt es unterschiedliche Bewertungskriterien, je nachdem, wer fördert. Auch die Landesverbände bekommen ja Förderung wiederum vom Bundesverband, also jetzt wieder DRV-interne Finanzierung. Und das ist dann abhängig davon, wie viele Wettkämpfe richte ich aus, wie viele Kaderathleten habe ich pro Stufe. Da gibt es so einen ganzen Bewertungskatalog. Und gleichzeitig, wenn der Landessportbund fördert, dann prüft der Landessportbund wiederum nach eigenen Kriterien. Und die sind von Land zu Land unterschiedlich.
Okay, das fand ich nochmal ganz spannend, weil wie das mit dem Geld funktioniert, glaube ich, war mir gar nicht komplett bekannt und vielleicht auch einigen anderen auch nicht. Genau, jetzt kommen wir in den nächsten Punkt rein. Trainer, Trainerin, Ausbildung, Professionalisierung in dem Bereich. Da hatte der Marvin im Interview erzählt oder so geschildert, es gibt in einigen Sektionen, so wie er es kennengelernt hat, ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer, denen ist es nicht möglich, neben ihrem eigentlichen Job genügend Trainingssessions anzubieten. Und die haben teilweise auch nicht genügend Hintergrundwissen, um Kinder und Jugendliche ihrem Körper entsprechend gesund zu trainieren. Das war ein großer Punkt, den er da genannt hatte. Also Körper, die noch im Wachstum sind. Er hatte gemeint, die DAV-Trainerausbildung, die gibt nur rudimentäre Trainingskenntnisse weiter. Das reicht gar nicht aus, um genügend Wissen zu haben fürs Training mit Kindern und Jugendlichen. Und im Ehrenamt könne man von diesen Menschen aber auch nicht erwarten, dass sie sich so umfassend weiterbilden wie jemand, der ein Sportstudium hat. Das war nochmal der Rückblick in dieses Interview mit Marvin. Da würde ich gerne auch nochmal deine Einschätzung zu wissen. Du hast vorhin schon so gesagt, wie eigentlich so der Ausbildungsweg für eine Person innerhalb des DRV ablaufen kann, um Kinder und Jugendliche im Leistungssport zu trainieren. Möchtest du dazu noch ein bisschen weitergehend was sagen? Dieser Ausbildungsweg, also zum Beispiel fand ich ja spannend, du hast gesagt, okay, du bist Trainer C zuerst, da darfst du sozusagen diese ersten Leistungsgruppen trainieren, was noch Kinder tatsächlich sind. Wenn ich aber den Trainer C habe und dann mit Kindern trainiere, habe ich dann schon genug ausreichend Wissen, um mit Kindern zu trainieren? Reicht das schon?
Ja, der DRV vermittelt in seinen Ausbildungen das notwendige Wissen und die Kompetenzen, die notwendig sind, um ein leistungssportliches Training mit Kindern und Jugendlichen sicher durchführen zu können. Das darf man schon so sagen. Ob man sich nach so einer solchen Ausbildung wirklich gerüstet fühlt, das steht auf einem anderen Blatt. Also wenn ich jetzt mal meine persönliche Vita nehme, ich habe 10 Jahre lang studiert, ich habe Verbandsausbildung in Deutschland und Österreich absolviert, ich habe eine Berufsqualifikation als Klettertrainer gemacht, ich habe während meines Studiums locker 5-stellig private Weiterbildung gemacht. Und auch ich sitze immer wieder in Situationen da und sage, wie mache ich das eigentlich? Boah, da bin ich mir total unsicher. Und auch ich lerne immer noch dazu. Also es geht auch immer so ein Stück weit darum, um diese persönliche Auseinandersetzung mit Fragen, mit Unsicherheiten, mit Wissenslücken.
Man muss ja erstmal wissen, dass es eine Wissenslücke gibt.
Richtig. Wenn ich den Eindruck habe, ich fühle mich nicht vorbereitet, dann gibt es diverse Möglichkeiten, sich fortzubilden. Der DRV hat ein umfangreiches Fortbildungsprogramm. Man muss auch nicht die offizielle Fortbildungspflicht abwarten. je nach Lizenz sind es irgendwo 3 bis 4 Jahre, in denen man sich dann fortbilden muss, sondern man kann dieses Fortbildungsangebot, was wir haben, sehr umfangreich nutzen. Und trotzdem bin ich ganz bei Marvin. Und nochmal, ich fand das Interview mit Marvin sehr, sehr gut und er hat super reflektiert, viele Dinge auf den Punkt gebracht. Ich kann nicht mit einer Verbandsausbildung ein Sportstudium ersetzen. Das ist auch nicht Ziel der Verbandsausbildung. Und das, was wir versuchen, ist, dass wir die Professionalisierung vorantreiben und die Bausteine dazu sind ganz vielfältig. Und mit der Trainer-C-Lizenz kann ich mich erstmal auf den Weg machen. Wenn ich eine Lizenz habe, dann bin ich, das ist wie bei einem Führerschein auch, ja, dann habe ich erstmal die Berechtigung zu fahren. Und ich bin im Falle einer Trainer-Qualifikation, bin ich dann auch entsprechend versichert. Das ist ja häufig der Grund, warum man nicht einfach so tätig wird, sondern man macht eine Ausbildung, auch um versicherungstechnisch gut aufgestellt zu sein. Jetzt ist es so, dass ich nach einer solchen Trainerausbildung zwar eine Berechtigung habe, aber noch weit weg davon bin, ein guter Trainer zu sein. Und die Verbandsausbildungen helfen dabei. Aber klar ist, wenn ich ein Sportstudium habe, dann bin ich wahrscheinlich mit Blick auf die Fachkompetenz ein besser ausgebildeter Trainer. Das bedeutet übrigens nicht, dass ich besonders methodenkompetent bin, ja? Nur weil ich ein Sportstudium absolviert habe. Häufig ist es so, dass die Verbandsausbildung auch ganz viel Methodenkompetenz ja vermittelt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Trainerinnen und Trainer sich mutig auf den Weg machen können, wenn sie beim DAV eine Ausbildung genossen haben, weil eine bessere Ausbildung haben wir in Deutschland im Moment nicht, sich auf den Weg zu machen, mit Kindern und Jugendlichen auch ambitioniert zu trainieren. Es gibt gewisse Aspekte, auf die muss ich Rücksicht nehmen. Und ich möchte nochmal aufgreifen, was Marvin gesagt hat. Man merkt bei Marvin, dass er einen sehr fundierten fachlichen Hintergrund hat. Er hat beispielsweise die Anfälligkeit von Wachstumsfugenfrakturen beim leistungssportlichen Training mit Kindern und Jugendlichen angesprochen. Wir wissen, dass im Alter des puberalen Wachstumsschubs Kinder eine erhöhte Gefährdung aufweisen, sich die Wachstumsfugen an den Fingern zu verletzen durch die hohe mechanische Last. Das sind übrigens auch genau die Dinge, die wir in der Trainerausbildung jetzt, wenn das Wissen vorhanden ist, auch wieder mit implementieren. Also was sind denn dann die Schritte, die ich berücksichtigen muss, wenn ich mit Kindern und Jugendlichen leistungsorientiert im Alter des puberalen Wachstumsschubs arbeite? Was gibt es für Möglichkeiten, diesen überhaupt zu bestimmen? Also wann weiß ich denn, wann ist das Kind hier im Wachstumsschub? Wie finde ich das heraus? Und das sind ganz einfache Methodenkompetenzen, die wir da vermitteln und dann auch entsprechend in der Rahmentrainingskonzeption ein Instrument haben, was uns zeigt, was sind denn die Trainingsinhalte, die in dieser Ausbildungsetappe dann angepasst werden sollten. Also reduzieren der mechanischen Last, gleichzeitig eine Steigerung des Koordinationstrainings auch abseits der Kletterwand, weil die Kinder da mit neuen Hebeln, mit neuen Maßen des eigenen Körpers arbeiten müssen. Also wenn ich auf einmal längere Beine habe, dann bewege ich mich anders und deswegen sagen wir Beweglichkeitstraining rauf, allgemeines Krafttraining rauf, also nicht spezifisches Krafttraining für die Finger, da nehme ich die mechanische Last raus. Aber auch ein Krafttraining hilft bei der koordinativen Ansteuerung des gesamten Körpers. Also das sind die Kompetenzen, die wir in der Trainerausbildung auch vermitteln. Und vielleicht ein letzter Punkt. Wir müssen immer auch ein Stück weit berücksichtigen, dass wir im Klettersport grundsätzlich in einer Sportart sind, die viel weniger Verletzungen, ein viel geringes Verletzungsrisiko aufweist als ganz viele etablierte Sportarten. Also wir haben beim Klettersport in etwa 4,2 Sportverletzungen pro 1000 Stunden Sportausübung. Das sind in der Regel so Werte, in denen so ein Risiko angegeben wird. Wenn ich das mal vergleiche mit dem Handball beispielsweise, da haben wir das Doppelte und Dreifache an Verletzungsanfälligkeit und andere Sportarten noch mal mehr. Also wir haben schon beim Klettern insgesamt, was traumatische Verletzungen angeht, noch viel weniger. Da sprechen wir so von 0,2 Unfällen pro 1000 Stunden Sportausübung.
Was wäre das, eine traumatische Verletzung?
Traumatische Verletzungen sind solche, die auf ein akutes Unfallereignis zurückzuführen sind. Also wenn ich irgendwo runterspringe und ich breche mir den Knöchel. Mhm. So, das sind Verletzungen, die traumatischer Natur sind. Jetzt muss man sagen, das sind die publizierten Daten. Also die Dunkelziffer dürfte höher liegen, gar keine Frage. Aber das sind die publizierten Daten. Und das haben wir auch in anderen Sportarten, dass es immer schwer ist, auf die tatsächliche Zahl zu schließen. Wenn man die publizierten Daten der Sportarten miteinander vergleicht, dann sind wir da beim Klettersport deutlich, deutlich weniger verletzungsanfällig als in vielen anderen Sportarten. Jetzt ist natürlich so, wenn ich sage, ja, grundsätzlich haben wir so 4,2 Verletzungen pro 1000 Stunden. Und wenn ich jetzt nur die traumatischen nehme, dann sind wir bei 0,2. Dann weiß ich, okay, wir haben offensichtlich einen sehr hohen Anteil an Überlastungsschäden. Und die Verletzungen von Epiphysen, also von Wachstumsfugen, sind in der Regel das Ergebnis von nicht angepasster mechanischer Last. Und das sind ganz klassisch so Überlastungsschäden. Und das muss ich wissen. Und genau das sind auch die Themen, die in der leistungssportlichen Trainerausbildung beim DAV vermittelt werden.
Dieser Punkt, gerade was das Thema Wachstumsfugen angeht, höre ich immer mal wieder so komplett unterschiedliche Dinge. Also von, ja, lass die in einem bestimmten Alter bloß nicht ans Hangboard, bis hin zu, ja, doch machen, weil die Strukturen müssen sich dran gewöhnen. Ich für mich kann das super schlecht einschätzen, was da jetzt gerade richtig ist.
Grundsätzlich ist es so, dass wenn man, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, mache ich mit Kindern ein explizites Fingerkrafttraining, ja oder nein? Und wenn ja, in welchem Alter fange ich an? Ich habe mich dazu, das ist ja ganz cool, dass ich umgeben bin von Leuten, die das viel, viel besser noch verstehen als ich, mit dem Volker Schöffel ausgetauscht. Und wir empfehlen grundsätzlich ein Fingerkrafttraining mit Jugendlichen erst nach dem Schluss der Epiphysen, also der Wachstumsfugen. Vorher ist es so, dass wir so viele Ausbildungsinhalte haben, die viel relevanter für die Leistungsentwicklung sind als ein isoliertes Fingerkrafttraining, dass ich sage, es schafft keinen super großen Mehrwert, wenn ich mit den Kindern jetzt frühzeitig ans Fingerboard gehe. Da kümmere ich mich lieber um die technische Ausbildung, um ein allgemeines Athletiktraining, um mehr Trainingsumfänge bei gleicher Intensität. Ich muss nicht unbedingt die Intensität erhöhen, sondern in der Regel haben wir das Problem, dass wir erstmal nicht genug Trainingsumfänge realisiert bekommen. Und das vielleicht an der Stelle auch nochmal genannt, in einer Sportart wie dem Klettern ist es auch durchaus legitim, Kindern ab einem gewissen Alter, wenn sie sich sicher im Kletterraum bewegen, die Aufgabe zu geben, versuch heute in einem moderaten Schwierigkeitsgrad einfach möglichst viele Klettermeter zu sammeln. Weil wir wissen, dass das für die Entwicklung von Bewegungsökonomie extrem wichtig ist, erstmal einen gewissen Umfang zu trainieren. Gar nicht unbedingt die Intensität. Die Intensität kommt früh genug. Und deswegen sagen wir, dass ein explizites Training der Fingerbeuger in den jungen Jahren gar nicht der primäre leistungsrelevante Faktor ist. Das reicht, wenn ich das nach dem Schluss der Epiphysen, nach dem puberalen Wachstumsschub in der Regel beginne.
Wie alt ist man da ungefähr?
Das ist bei Mädchen und Jungs unterschiedlich. Die Mädchen sind tendenziell ein bisschen früher dran. Die sind so 11 bis 12 und bei den Jungs ist der puberale Wachstumsschub so um 13, 14 Jahre. Mhm.
Danke, dass du da schon mal Details nochmal zu gesagt hast. Was sind denn aus deiner Sicht noch Dinge, die man beim Training mit Kindern und Jugendlichen gesondert beachten sollte? Da hatte Marvin ja auch so einige Punkte genannt, auch Punkte, wo er der Meinung war, da fehlt manchen Trainerinnen und Trainern das Wissen, um das richtig zu machen. Was findest du, sind da noch wichtige Punkte?
Wir haben die aktuelle Fassung der Rahmentrainingskonzeption um mehrere Kapitel ergänzt, weil in der Regel stehen da Dinge drin wie, was mache ich mit den Kindern im Bereich Technik, Taktik, Wettkampfvorbereitung. Das, was wir mal gemacht haben, ist, dass wir für die einzelnen Entwicklungsphasen des Kindes versucht haben, die relevanten Entwicklungen mal durchzugehen. Also ich muss beim Training mit Kindern und Jugendlichen berücksichtigen, was passiert bei den Kindern gerade in der Schule, also in der die duale Karriere. Hat da zum Beispiel gerade ein Wechsel stattgefunden von einer Schulform in die nächste? Ich muss bei Kindern die psychosoziale Entwicklung berücksichtigen. Also in welcher Phase befinden die sich gerade? Was ist auch dann meine Rolle als Trainer? Also wer sind in der Entwicklung der Kinder gerade die relevanten Bezugspersonen? Sind das die Eltern? Sind das in der Entwicklungsphase schon eher die Mitschülerinnen und Mitschüler? Dann weiß ich, so, ich habe hier eine andere Rolle als Trainer. Ich muss auch die kognitive Entwicklung berücksichtigen. Also ich weiß, dass Kinder erst mit einem gewissen Alter gedankliche Prozesse vor- und zurückspulen können. Wenn ich dann mit Kindern arbeite und ich versuche, mit den Kindern eine gewisse Beta durchzugehen und zu sagen, ah, und wenn an der Stelle das nicht funktioniert, dann klettere ich nochmal zurück und dann mache ich dies. Dann können die Kinder daneben stehen und können nicken, aber ich weiß, dass sie kognitiv eventuell noch gar nicht in der Lage dazu sind, diese Prozesse tatsächlich kognitiv zu greifen und dann auch an der Wand umzusetzen. Das ist häufig so, ich sehe dann manchmal Trainer, die mit den Kids sehr detailliert sprechen und ich merke, dass das Kind einfach kognitiv gar nicht in der Lage ist, das aufzunehmen. Geschweige denn dann an der Wand auch umzusetzen. Das sind alles Dinge, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Häufig ist es so, dass es so Mythen gibt, dass das Krafttraining mit Kindern und Jugendlichen zum Beispiel super verletzungsanfällig ist. Wir wissen, dass das Krafttraining mit Kindern und Jugendlichen vor allen Dingen ein ganz wesentlicher Präventivfaktor ist. Also wir wissen, dass das, und zwar, ich bin wieder bei allgemeinem Krafttraining, ja, große Muskelgruppen mit moderaten Intensitäten, sodass ich mindestens 6, 7, 8 Wiederholungen schaffe. Mhm. Dann wissen wir, dass das ein präventiver Faktor ist, auch zur Vermeidung von Sportverletzungen. Wenn Kinder irgendwo von der Wand hüpfen, der Marvin hat so viele wertvolle Dinge gesagt. Wenn ich mit einem Kind an der Boulderwand trainiere und das springt irgendwo von 3 Metern runter, dann ist das so, als würde ich mich auf 6 Meter stellen. Mhm. Dann ist schon klar, dass die Entwicklung der Kraftfähigkeiten der unteren Extremitäten extrem wichtig ist, um so einen Impact aus der Wand, also aus der Landung auch auffangen zu können. Also per se zu sagen, dass ein Krafttraining mit Kindern und Jugendlichen zu Verletzungen führt, wir wissen, dass wenn Verletzungen auftreten, dann in der Regel, weil Kinder eben die kognitive Reife noch nicht haben, ein Krafttraining sicher durchzuführen. Das heißt, die verletzen sich eher nicht, weil die Last ist zu hoch oder die Struktur gibt nach, sondern die verletzen sich, weil sie dabei Quatsch machen, weil sie irgendwo drüber stolpern und dann ein Gewicht irgendwo runterfällt oder so. Also das sind viel relevantere Verletzungen im Krafttraining mit Kindern und Jugendlichen, als dass durch eine nicht perfekte Bewegungsausführung und viel zu hohe Last jetzt irgendwo Strukturen geschädigt werden. Das ist eher so, dass ich mir bewusst sein muss, was habe ich hier für ein Kind vor mir und was kann ich mit diesem Kind machen? Und da muss ich einfach psychosoziale Entwicklung, kognitive Entwicklung, motorische Entwicklung, muss ich einfach berücksichtigen. Und jetzt merkt man schon, das alles so in der Trainerausbildung zu vermitteln, da merkt man schon, dass man da an die Grenzen stößt, wenn man weiß, man hat 2x1 Woche in der Trainer-C-Ausbildung.
Mhm. Ja? Genau, das war ja das Ding. Also zwei Sachen. Der Marvin hatte ja gesagt, dass er Probleme mit den Schultern hat. Er hat es so gesagt, er hat 2 kaputte Schultern und führt das zurück auf das Bankdrücken im Leistungssport als Kind, Jugendlicher, was er gemacht hatte. Da hätte er zu schwere Gewichte gestemmt. Du hast gerade gesagt, also ich meine, natürlich können wir das jetzt nicht genau nachvollziehen, was da passiert ist. Aber du hast gesagt, dass es eigentlich nicht das große Risiko ist, Krafttraining mit Kindern zu machen, wenn man die gut anleitet. So könnte ich das jetzt übersetzen.
Richtig, genau. Also sowohl der Trainer als auch das Kind müssen eine Krafttrainingskompetenz entwickeln. Mhm. Und da sind wir auch wieder dabei, dass ich zunächst die Form entwickle und dann belade ich ein Bewegungsmuster. Und das muss ich als Trainer auch lernen. Also wie fange ich an? Was sind grundlegende Übungen und was sind komplexe Übungen? Wo habe ich viele Freiheitsgrade, die ich in den Gelenken kontrollieren muss und wo habe ich wenige? Mhm. Ich weiß, dass das in der ganzen aktuellen Phase von Functional Training und alles muss wackeln und sonst was gar nicht mehr so fancy ist. Aber das hat einen Grund, warum es gerätegeführtes Training gibt, weil da die Freiheitsgrade in den Gelenken deutlich reduziert werden. Und wenn ich erstmal ein Grundniveau an Kraft entwickeln möchte, dann gibt es durchaus auch legitime Gründe zu sagen, dass man mit Jugendlichen in ein Fitnessstudio geht. Jetzt hat man eher das Problem, dass die Geräte nicht größenadäquat sind und dass man zugangsrechtliche Probleme hat und, und. Aber um da mal deutlich zu machen, wie man eigentlich dieses Thema auch angehen könnte, ist das schon wichtig zu wissen, dass das Krafttraining bei Kindern und Jugendlichen erstmal etwas ist, was zur Reduktion von Verletzungen beitragen kann.
Und wenn ich diese Trainerausbildung beim DRV durchlaufen bin, würdest du sagen, dann habe ich schon die Kompetenzen, das, was du gerade gesagt hast, oder erfordert das diese Eigeninitiative, von der du gesprochen hast, um das wirklich gut einschätzen zu können?
Also wenn ich bilde ja vor allen Dingen die A-Trainer und die Diplom-Trainer aus. Wenn ich aber zwischendurch mal in der Trainer-C-Ausbildung bin, wir haben ja ein riesen Lehrteam, was dann durch die ganze Republik fährt und die Trainerinnen und Trainer aus- und fortbildet. Aber wenn ich selber da bin, dann habe ich das auch immer versucht, genauso zu vermitteln. Wir erklären hier in der Trainerausbildung, wie grundsätzliche Mechanismen funktionieren. Wir vermitteln grundlegende Kompetenzen und weisen dann aber darauf hin, dass es total wertvoll ist, als Trainer sich mit anderen kompetenten Leuten zusammenzuschließen und die Expertise von außen reinzuholen. Also es kann, und das ist auch zunehmend eigentlich die Aufgabe eines Trainers, die Unterstützungsleistungen, die es links und rechts gibt, zu koordinieren. Also es kann auch ein total sinnvoller Schritt als Trainer sein, zu sagen, ich fühle mich in dem Bereich nicht kompetent, ich weiß aber, dass es relevant ist und ich weiß, dass es in meinem Umfeld jemanden gibt, der das extrem gut kann. Also spreche ich den an und frage ihn, ob er nicht einmal die Woche ein Training anbieten würde zum Thema Krafttraining mit Kindern und Jugendlichen. Und das geht hoch bis ins Bundestrainergremium. Wir haben so hoch komplexe Anforderungen an die Athleten und an die Trainer. Ich muss als Trainer nicht auch noch versuchen, die Rolle eines Psychologen einzunehmen oder die Rolle eines Physiotherapeuten oder die Rolle des Ernährungsberaters. Ich muss wissen, dass diese Bereiche relevant sind und ich muss die Unterstützungsleistung, die ich dazu bekommen kann, koordinieren und zwar um die Bedarfe des Athleten drumherum. Und du hattest eingangs mal gefragt, was sind eigentlich so aus wissenschaftlicher Erkenntnis heraus die Punkte, an denen wir uns weiterentwickeln müssen. Und das ist eine zentrale Erkenntnis, dass Trainer eigentlich zunehmend zu Managern werden, um die Expertise, die es in diesen vielen Fachbereichen mittlerweile gibt, die so ausdifferenziert ist, weil allein zum Thema Krafttraining mit Kindern und Jugendlichen könnte ich eine zweiwöchige Fortbildung geben. Welche Kraftfähigkeit möchte ich denn entwickeln? Wie entwickle ich eine Schnellkraft mit Kindern? Wo ist der Unterschied zwischen Maximalkraft und Schnellkrafttraining? Wie mache ich das methodisch mit Kindern und Jugendlichen? Dass es viel sinnvoller ist, die Rolle des Trainers darin zu suchen, die Experten, die es in diesem Bereich gibt, zu finden und den Zugang zu ihnen zu ermöglichen und das, was sie machen, in der leistungssportlichen Entwicklung des Kletterns zu steuern. Weil am Ende ist der Athletiktrainer auch kein Klettertrainer. Also der Klettertrainer hat ein ganz eigenes Skillset, weil der die Kletterleistung entwickelt. Und es kann auch durchaus sein, dass es sinnvoll ist, das Kind in einem gewissen Alter mal für ein halbes Jahr, das klingt jetzt ganz albern, ich weiß, aber in eine Tanzschule zu schicken, weil ich die Rhythmisierungsfähigkeit entwickeln möchte. Es kann sinnvoll sein, das Kind einmal die Woche zum Turnen zu schicken, weil ich weiß, dass es da eine sehr gute athletische Grundlagenausbildung bekommt. Und ich versuche das mit dem Blick auf die Ausbildung der Kletterleistung, die sich ja aus all diesen Einzelfaktoren zusammensetzt, koordinative Fähigkeiten, kognitive Fähigkeiten, also Taktik, technischen Fähigkeiten, aber auch motorischen, ne, konditionellen Voraussetzungen, versuche ich, die Entwicklung so zu steuern, dass die Kletterleistung am Ende optimal wird, weil das ist ja das, was die Kinder wollen. Die Kinder wollen schwerer klettern.
Wie viel findet das real statt? Also ich finde das spannend, dass du das sagst, die haben so eine Managementfunktion, die Leute dahin zu schicken, wo sie das bekommen, was sie brauchen, weil nicht in einer Person diese ganzen Funktionen gesammelt zu finden sein können, logischerweise. Wie viel findet das denn real statt? Wie viele Trainerinnen und Trainer arbeiten denn mit diesem Bewusstsein, dass sie sagen, okay, hier ist meine Grenze, hier schicke ich mein Kind woanders hin, bevor ich jetzt hier irgendwas falsch mache und das vielleicht dann doch zu Überlastung oder zu Verletzung führt. Findest du, dass das gut läuft oder nicht?
Also das ist definitiv der Bereich, in den wir uns immer weiter hineinentwickeln sollten, meines Erachtens nach. Eben weil sich diese einzelnen Fachbereiche so ausdifferenzieren. Es gibt Landesverbände, hatte ich ja eingangs erwähnt, Baden-Württemberg, die deswegen nur für das Thema Athletiktraining mittlerweile eine Vollzeitstelle für den Landeskader Sportklettern eingerichtet haben. Und da machen die Landestrainer schon genau das. Da versuchen sie, die Unterstützung sich reinzuholen in einem gewissen Bereich und versuchen das so aufzubauen, dass die Kletterleistung sich hinterher entwickelt. Die Umsetzung erfolgt natürlich auch da wieder in den Landesverbänden und das ist sehr unterschiedlich. Das ist grundsätzlich ein Bereich, in dem wir uns weiterentwickeln müssen. Das heißt, im Moment haben wir ganz häufig noch Trainer, die auch aufgrund von Ressourcenmangel ganz viel selber abpuffern müssen, weil ansonsten müsste ich ja jetzt auch einen Athletiktrainer bei mir in der Region suchen und den müsste ich bezahlen. Es gibt aber auch Beispiele, wo Eltern signalisieren, das wäre für uns überhaupt kein Problem, bitte organisier es einfach und wir finanzieren es, weil es sind ja unsere Kinder. Mhm. Also ich merke das durchaus, dass es die Bereitschaft gibt, auch solche Unterstützungsleistungen durch eigene Mittel der Eltern zu bezahlen. Und deswegen ist das was, wo ich glaube, dass wir perspektivisch unsere Trainer auch immer mehr zu hin entwickeln müssen. In manchen Landesverbänden geschieht das schon sehr gut, insbesondere so mit der Anbindung von Physiotherapeuten. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass der Landesverband Nord auf die Wettkämpfe immer schon einen Physiotherapeuten mitnimmt. Ich weiß, dass der Landesverband Bayern sehr intensiv auch mit Sportpsychologie und Physiotherapie ihre Athleten versorgt. In NRW gibt es eine Kooperation mit der Sporthochschule, weil es da ein Projekt gibt, was Landesverbänden die Möglichkeit gibt, Sportpsychologen einzuladen und zu Lehrgängen mit hinzuzuziehen. Das ist aber auch ein sehr lokales Angebot, was es halt einfach nur hier in NRW gibt, weil die Sporthochschule da ein eigenes Interesse dran hat. Aber das ist durchaus was, was wir auch versuchen zu kommunizieren, dass die Trainer sich auf die Dinge fokussieren sollen, in denen sie sich kompetent fühlen. Und in den anderen Bereichen zeigen wir ihnen auf, dass die Themen sehr komplex sind. Das bedeutet aber nicht, dass man sich nicht auf den Weg machen sollte, sondern es, das ist das, was ich eingangs erwähnt habe, es liegt wirklich in der Verantwortung von Trainern, auch kreativ zu werden und zu sagen, ich sehe meine Aufgabe darin, jetzt die Unterstützungsleistung zu koordinieren.
Hm. Wie ersichtlich ist denn das für euch, wie die Leute da in den Ländern oder Sektionen arbeiten? Also ist es so, dass man regelmäßig mal zusammenkommt und sich mal regelmäßig updatet und sagt, und kann, dann hat einer die Möglichkeit zu sagen, ach Mensch, im psychologischen Bereich keine Ahnung, was ich da machen soll, da brauche ich Hilfe. Gibt es da sozusagen eine Vernetzung untereinander, die regelmäßig stattfindet, sodass du auch siehst, was gemacht wird? Oder kann es auch sein, dass jemand jahrelang Trainer ist und nie wieder Rücksprache hält, weil das nicht muss?
Das gab es ganz lange, leider, genau diese Lücke. Aber es gibt immer wieder Initiativen von Trainern, die gerade in der Ausbildung gewesen sind, die sich dann versuchen wollen zu vernetzen. Es gibt dann ganz interessante Initiativen, wo jemand sagt, pass auf, ich mache eine private WhatsApp-Gruppe, ich lade alle Leute ein, die ich kenne, mache die zu Admins und sage, ladet ihr doch bitte die besten Leute aus eurem Umfeld ein. Und mittlerweile gibt es eine Performance Coaches Germany WhatsApp-Gruppe. Da sind dann vom Bundestrainer bis zum Sektionstrainer ganz viele Leute drin. Und wenn mal jemand auf eine Idee kommt, dann schmeißt er da irgendwas rein. Also solche Initiativen gibt's. Und das ist auch das, was ich eingangs erwähnt hatte. Es gibt ja einmal den formellen Ausbildungsweg und dann gibt es aber auch einen informellen Ausbildungsweg. Und der informelle Ausbildungsweg ist auch der, der von Trainern ganz häufig als mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, bewertet wird für die eigene Kompetenzentwicklung als der formelle Aus- und Fortbildungsweg. Und das, was es früher im DAV gegeben hat und jetzt ab dem kommenden Jahr erstmals wiedergeben wird, ist auch ein Präsenztreffen tatsächlich. Also da sind dann alle Leistungssporttrainer aus Deutschland eingeladen, dass die leistungssportlich interessierten Trainer, die irgendwann mal bei uns eine Ausbildung gemacht haben, zusammenkommen, um genau solche Dinge voranzutreiben. Diesen informellen Austausch, aber auch um mal zu hören, wo drückt der Schuh, wo gibt's Unterstützungswünsche. Das hat jahrelang gefehlt.
Da muss man aber nicht hin. Also es kann trotzdem immer noch sein, dass Leute in Anführungsstrichen abgehängt sind und auf ihrem Wissensstand von vor 5 Jahren weiterarbeiten.
Ja, wir versuchen das natürlich so attraktiv wie möglich zu gestalten durch eine Anerkennung als Lizenzerhalt. Also es ist ja so, dass man eine DOSB-Lizenz immer auch erhalten muss durch Fortbildung. Und wenn wir dann 2 Tage die Trainer zusammenholen zu so einem Coaches-Meeting, dann versuchen wir das natürlich irgendwie so zu gestalten, dass es auch anerkannt wird als Lizenzverlängerung, um es attraktiv zu machen. Aber ich glaube, dass diejenigen Trainerinnen und Trainer, die da tatsächlich für sich einen Mehrwert drin erkennen, dass die bei solchen Veranstaltungen auch sind. Also ich bin früher durch die halbe Republik und ins Ausland gereist, um mich mit Klettertrainern auszutauschen. Das nochmal, ich glaube, wenn ich von Leistungssport spreche, auch immer ganz, ganz fest an eine Leistungskultur. Da bin ich immer in der Hohlschuld. Ich muss als Trainer rausgehen und ich muss mir die Unterstützung, die ich brauche, die muss ich mir holen. Und genauso als Athlet.
Es gibt noch einen anderen Punkt, über den du mir auch was geschrieben hattest. Und zwar, das ist das Thema Übergang vom Ehrenamt zum Hauptamt. Dass es da seitens des THV den Wunsch gibt, dass die Leute eher im Hauptamt das machen als im Ehrenamt, weil euch klar ist, das ist ganz schwer neben einem normalen Job, das wirklich zu bewerkstelligen, was da geschafft werden muss. Wie läuft das aktuell? Was kann der DAV tun, um das zu bewirken, dass da eine Veränderung kommt?
Die Finanzierung von Trainern ist abhängig von der Institution, für die sie arbeiten. Also sprich, auf Sektionsebene ist es natürlich was anderes, weil ich da nicht die Fördermöglichkeiten habe wie auf Landesebene. Auf Landesebene kann ich mein Trainerpersonal teilweise vom Landessportbund finanzieren lassen. Auf Sektionsebene weiß ich, gibt es aber auch große Sektionen, große wie gemerkt, die mittlerweile selber hauptamtliches Trainerpersonal beschäftigen. Also ich kenne Sektionen, die haben eine halbe Stelle geschaffen, nur für die Koordination von leistungssportlichen Trainingsgruppen. Das ist also immer eine Frage, wie groß ist die Sektion und wie groß ist die Bereitschaft, den Leistungssport zu fördern. Klar ist, für die Professionalisierung braucht es finanzielle Ressourcen. Und finanzielle Ressourcen kann ich über unterschiedlichste Wege einwerben. Ich kann sie aus eigenen Mitteln bestreiten. Ich kann in meinem Umfeld schauen, wo gibt es Fördertöpfe. Da kann man kreativ sein. Ich habe beispielsweise mal mit dem Verantwortlichen für die Leistungssportentwicklung beim Judo-Bund in Nordrhein-Westfalen gesprochen, der mir erklärt hat, dass er eine Förderung bekommen hat für eine Langzeitprojektstelle zur Integration und Inklusion im Sport. Und damit konnte er eine halbe Stelle finanzieren. Und da kann ich natürlich auch Ressourcen mir zunutze machen, die dann für die leistungssportliche Arbeit wertvoll sind. Die Projektförderung beinhaltet zwar insbesondere die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund oder im Thema Inklusion, den Bereich paralympische Inklusion. Aber natürlich sind das Ressourcen, die ich mir auch zu Nutzen machen kann für die Leistungssportentwicklung. Also das ist ein Stück weit wirklich eine Frage, wo gibt es in meinem Umfeld Fördertöpfe, die ich anzapfen kann, um externe Finanzquellen zu erschließen. Und ich glaube, das ist etwas, da sind wir jetzt wieder auf Funktionärsebene. Auch da gibt es durchaus Weiterentwicklungspotenzial in den Landesverbänden, diese Töpfe tatsächlich zu finden, zu wissen, wo man schaut und die auch mit einer hohen Schlagzahl, weil die Erfolgsaussichten bei sowas sind ja immer relativ gering, zu platzieren. Und auch da haben wir aber Leute im Verband, die das sehr, sehr gut können. Man muss sich halt immer auf den Weg machen und diese Unterstützung auch anfragen. Und ich glaube, dass wir durchaus viele kreative Möglichkeiten finden, Trainerpersonal auch zu finanzieren. Ich kann mir vorstellen, dass die Kooperation zwischen kommerziellen Hallen und DRV-Sektionen gelingen kann. Wir haben in der Sektion Münster beispielsweise gerade eine sehr spannende Vernetzung von privater Kletterhalle und DRV-Sektion, wo auch ein Wissenstransfer stattfindet zwischen den privaten Klettergruppen und den DRV-Klettergruppen. Gleichzeitig auch ein Übergang von der einen Gruppe in die andere Gruppe möglich ist. Und beide beteiligen sich dran, sowohl die private Kletterhalle als auch der DRV. Also worauf ich hinaus will ist, ich bin kein Finanzexperte in dem Bereich, aber es gibt viele kreative Möglichkeiten, auch eine Hauptamtlichkeit von Trainerinnen und Trainern auszubauen. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt morgen überall erwarten, dass in jeder Sektion hauptamtliche Trainer tätig werden. Aber die Möglichkeit besteht auch, Zusatzbeiträge zu erheben für explizite Trainingsangebote, weil ich merke, dass die Eltern durchaus auch bereit sind, gewisse Leistungen zu finanzieren, wenn sie merken, dass die Qualität stimmt. Deswegen glaube ich, dass man auch über Zusatzbeiträge, über öffentliche Förderung, über interessante Partnerschaften vor Ort mit kommerziellen Anbietern durchaus die Möglichkeit hat, diese Professionalisierung voranzutreiben.
Und ein zweites Ding, was du auch in deiner Antwort geschrieben hattest, ist, dass ihr gerne möchtet, dass die hauptamtlichen Trainerinnen und Trainer auch als Grundlage ein sportwissenschaftliches Studium gemacht haben sollten. Also es ist kein Muss, wäre aber schön. Auf welche Art und Weise versucht ihr das umzusetzen?
Also grundsätzlich leitet sich das aus der Kompetenzorientierung ab. Wenn ich eine Trainerstelle schaffe, dann muss ich mir überlegen, wie soll diese Person wirken? Und wenn ich weiß, was die Anforderungen sind, mit der die Trainerinnen und Trainer konfrontiert sind, dann leitet sich daraus ein notwendiges Kompetenzprofil ab. Und dann muss ich mir überlegen, wie kann ich das denn bestmöglich abbilden? Wo rekrutiere ich denn für eine solche Trainerstelle? Und da sagen wir, dass die Grundlagenqualifikation, ein sportwissenschaftliches Studium, grundsätzlich erstmal eine sehr, sehr wertvolle ist. Und zwar explizit auch ein sportwissenschaftliches Studium. Nicht unbedingt ein Sportlehramtsstudium, sondern ein sportwissenschaftliches Studium. Weil ich da schon mal sehr fundiert in die einzelnen Bereiche Sportpsychologie, Sportpädagogik mit reinschaue, Leistungstraining, Neurologie, Anatomie, Physiologie. Das sind alles Themen, die ich in einem Sportstudium einfach schon mal sehr fundiert mitnehme, um dann eine verbandsspezifische Ausbildung aufzusatteln. Deswegen gibt es durchaus interessante Kombinationen, wenn es sportwissenschaftliche Studiengänge gibt und eine DAV-Sektion ist in der Nähe tätig, kann zum Beispiel der Weg an die Fakultät ein sehr interessanter sein, um da regelmäßig Leute zu rekrutieren und zu gewinnen für die Verbandsarbeit.
Okay, also das ist, wenn man ganz gezielt eine Stelle besetzen möchte, dann muss man sich gezielt genau dort auf die Suche machen. Das macht dann natürlich Sinn. Ein anderer Punkt, den ich noch spannend fand, auch aus unserem Vorgespräch, ist, dass du gesagt hast, naja, die Trainerausbildung, bis man jetzt zum Beispiel zum Trainer A kommt, das dauert sehr lang. Und teilweise gibt es ja dann diese Orte in Deutschland, wo wir einen Mangel haben an Trainerinnen und Trainern. Und wenn man denen sagt, okay, das dauert jetzt 3 Jahre, dann ist es natürlich schwierig. Ist 3 Jahre eigentlich eine realistische Zahl?
Also wenn ich mich, Stand heute, heute ist der 24. Juli, ich weiß nicht genau, wann das ausgestrahlt wird, wenn ich mich jetzt erstmals qualifizieren lassen möchte, dann weiß ich, der frühestmögliche Bewerbungszeitraum ist Oktober. Im Oktober bewerbe ich mich auf die Ausbildung, weil wir
für Trainer C.
Für einen Trainer C, weil ich natürlich auch mit gewissen Ausbildungskapazitäten hantieren muss. Also ich kann nicht alle diejenigen, die sich ausbilden lassen wollen, auch immer sofort bedienen. Frühestmöglicher Zeitraum Oktober, das heißt frühestmöglicher Ausbildungsstart November. Abschluss voraussichtlich im Frühjahr nächstes Jahr. Dann habe ich eine Grundlagenqualifikation Trainer C.
Und dann möchte ich B. Wie geht das weiter?
Dann habe ich in der Regel eine Zeit der Konsolidierung dieses Wissens und der Kompetenzen, sodass ich mich dann nach einem Jahr auf den Weg mache. Man könnte auch quasi in dem gleichen Jahr, in dem man abgeschlossen hat, sich bewerben auf den Trainer B. Aber dann wird natürlich immer so ein bisschen geguckt, wie viele Kapazitäten haben wir, wer bewirbt sich. In der Regel liegen da schon ein paar Jahre zwischen, indem man das, was man macht, erstmal konsolidiert. Und dann startet man in den Trainer B. Trainer B wieder genauso, 3 Lehrgänge, 4,5 Tage. Und dann konsolidiere ich das wieder und dann kann ich mich für die A-Trainer-Ausbildung bewerben. Das heißt, ich brauche jeweils die Vorstufenqualifikation, um mich bewerben zu können für die nächsthöhere Lizenzausbildung. Und dann, wenn man das mal so aufrechnet, dann merkt man, okay, bis ich mal A-Trainer bin, da gehen ein paar Jahre ins Land.
Genau. Und diesen Punkt wollte ich erst nochmal aufgreifen, weil du hattest mir gesagt, okay, dadurch, dass an manchen Stellen Trainerinnen und Trainer fehlen, dass diese Ausbildung halt jahrelang dauern kann, geht ja auch dazu über, es bestimmten Menschen zu ermöglichen, diesen Weg abzukürzen. Was gibt es da für Möglichkeiten? Was macht ihr da?
Also grundsätzlich haben wir ja vorhin darüber gesprochen, dass die Anforderungen, mit denen die Trainerinnen und Trainer konfrontiert sind, sehr komplex sind. Und dass es dementsprechend eigentlich einen sehr hohen Ausbildungsbedarf gibt, einen hohen Qualifizierungsbedarf. Wenn ich jetzt sage, ich kürze das alles ab, damit sie ja tätig werden können, dann gewinne ich auch nichts. Also sprich, wenn sich jemand bewirbt und sagt, ihr Lieben, schaut mal, ich habe aber ein sportwissenschaftliches Studium oder ich bin gerade im Studium und ich habe hier einen Kurs, der geht über 1-2 Semester Sportklettern, dann können die uns immer ihre Unterlagen schicken.
Er nimmt teil an einem Kletterkurs.
Okay. Genau. Dann gibt es eine Möglichkeit, dass der sich beim Björn Jockel, das ist der Bildungsreferent, für Sportklettern meldet und schickt dem das Curriculum von dem Kurs. Und dann gibt es eine Gleichwertigkeitsprüfung, also sprich, man guckt, sind die Kompetenzen, die in dem Kurs irgendwo vermittelt wurden, adäquat zu dem, was in der Trainerausbildung vermittelt wird. Und dann versuchen wir natürlich, weil das ja sehr, sehr attraktive Bewerber sind, sowas auch anzuerkennen. Wenn wir jemanden haben, der ein sportwissenschaftliches Studium hat, dann macht es ja Sinn, die Kompetenzen auch entsprechend anrechnen zu lassen. Gleichzeitig wird in der Trainerausbildung aber auch sehr viel Methodenkompetenz vermittelt, die uns wichtig ist und fachliches Wissen vermittelt, wo eben nicht jede Vorqualifikation, ich mache mal jetzt ein ganz konkretes Beispiel, jemand bewirbt sich und sagt, ja, ich bin schon Trainer im Turnen. Mhm. Ja, dann glaube ich, dass du eine ganz, ganz große Bereicherung bist für ein sportartübergreifendes motorisches Training mit Kindern und Jugendlichen in der Altersstufe von bis. Aber ich kann den oder diejenige natürlich nicht mit den Kindern ans Seil schicken. Weil ich einfach sicherstellen muss, dass die notwendigen sportartspezifischen Kompetenzen auch vermittelt wurden. Die Anforderungen, mit denen die Trainer konfrontiert sind, sind sehr komplex. Und im Unterschied zum Breitensport sind auch die Erwartungshaltungen viel höher. Und dementsprechend kann ich nicht einen Ausbildungsweg auch noch verkürzen. Es ist eher andersrum. Ich versuche, einen Impuls zu liefern und zu sagen, ich hätte gern dieses, jenes, welches auch noch in der Ausbildung. Dann heißt es ja, dann würde die Ausbildung aber 2 Tage länger werden. Und wenn ich weiß, ich habe es mit Ehrenamtlichen zu tun, die sich Urlaub nehmen müssen, um an so einer Ausbildung überhaupt teilzunehmen, dann wird es schwer zu sagen, ja, und dann machen wir noch eine Woche und noch eine Woche dran. Weil am Ende bleibt es so, dass ich ein sportwissenschaftliches Studium nicht in Kurzform in der Trainerausbildung verpacken kann. Da kann ich auch noch 3 Wochen dranhängen. Mhm.
Ich habe noch eine Frage, die mich jetzt auch beschäftigt, seitdem ich auch ja mit Trainerinnen, Trainern oder auch Athletinnen, Athleten mich unterhalte, genau zu diesem Thema Verletzungen und so weiter. Auch zu dem Thema, es gibt einen Trainermangel an einigen Stellen. Wenn mein Kind jetzt zum Beispiel Ambition hätte und Talent hätte im Leistungssport klettern, wäre es eine gute Idee, mein Kind in den Leistungssport klettern zu stecken, oder wäre das nicht so gut, weil hier fehlen die Ressourcen, es wäre super, super viel Aufwand für mich. Was sind deine Gedanken dazu?
Ich würde in so einer Situation mit dem Kind sprechen. Was ich erlebe, ist, dass Kinder in der Regel auch in einem erstaunlich frühen Alter, wenn man sich die Zeit nimmt, ihnen Dinge zu erklären und sie nach Dingen zu fragen, zu sehr reflektierten Antworten kommen können. Es erstaunt mich immer wieder. Ich führe teilweise mit 13-Jährigen Gespräche wie manchmal mit 30-Jährigen. Die Frage ist, was möchte denn das Kind? Hat das Kind Spaß am Leistungssport? Und was versteht das Kind unter Leistungssport? Ich sehe immer wieder Kinder, die vor allen Dingen das Ziel der sozialen Teilhabe haben. Also sprich, sie sehen, da sind andere Kinder und die werden besonders gefördert und die sind total cool und die sind total stark und da möchte ich auch zugehören. Dann stellt sich die Frage, was ist das Motiv? Und in der Regel ist es so, dass bei Kindern im frühen Alter diese soziale Teilhabe ganz, ganz zentral ist. Und ob sich daraus wirklich eine eigenständige Leistungsmotivation entwickelt, ist eine ganz andere. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, ein Umfeld zu schaffen, in dem Kinder erstmal begeistert klettern, in einem fördernden, in einem wohlwollenden Umfeld. Und es kommt früh genug, dass wenn es dann nämlich um die Berufung in einen Kader geht, dass das System auch sehr schnell sehr selektiv ist, weil es gibt zu wenig Fördermöglichkeiten. Das heißt, es wird sehr scharf selektiert und am Ende geht es um die Leistung. Und dann sind wir an dem Punkt, wo wir mit einem Kind in den Austausch gehen müssen, möchtest du das? Denn es gibt ganz viele Möglichkeiten, dass Kinder diesen sportlichen Ehrgeiz ausleben können. Und ich glaube, dass es Kinder gibt, die wirklich eine ganz hohe intrinsische Motivation haben, sich mit anderen zu vergleichen und besser sein wollen als andere Kinder. Das ist selten etwas, was man den Kindern so beibringen kann. Man kann versuchen, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen das gefördert wird. Aber häufig erlebe ich Kinder, die einen gewissen Ehrgeiz auch völlig unabhängig von den Eltern mitbringen. Und das sind in der Regel die Kinder, die sich in diesem Leistungssportsystem auch durchsetzen. Und das sind auch häufig dann die Kids, die links und rechts gucken, ah, was gibt's denn da? Und die signalisieren ihren Eltern auch sehr schnell, Mama, ich möchte das auch oder ich möchte dieses und jenes. Und ich glaube, dass der Leistungssport so unfassbar wertvoll für die Entwicklung von Kindern sein kann, wenn er gut gemacht ist, dass ich gar nicht genug Kinder dafür begeistern kann, weil wir in unserer Gesellschaft ganz zentrale Herausforderungen bewältigen müssen, die sich nur mit einer außerordentlichen Leistungsbereitschaft lösen lassen. Und das sage ich in meinem Alter von Anfang 30, wo ich merke, meine Umwelt verändert sich. Und mit, auch ich mache mal so ein bisschen, lösen wir die relevanten Probleme nicht mehr. Und ich glaube, dass der Leistungssport so lebensstilmodifizierend wirken kann, dass ich jedem Elternteil empfehle, wenn dein Kind dir signalisiert, es hat Lust auf Leistung, dann fördere das in einem Umfeld, in dem das kindeswohlwollend und kindesgerecht möglich ist. Und da geht es um so viele Kompetenzen und um Parameter, die gar nicht unbedingt Teil der Trainerausbildung sind, sondern da geht es darum, dass ich dann versuchen muss, ein Umfeld zu finden, in dem die Kinder genau diese Leistungsmotivation auch irgendwie ausleben können. Und dafür braucht es Menschen, die das verstehen und die ein eigenes Interesse daran haben, das aus den Kindern herauszukitzeln und das zu fördern. Das ist übrigens auch nicht immer leicht. Also das sind auch Kinder, die sind sehr fordernd. Und gleichzeitig setzen diese Kinder in sich so hohe Erwartungen, dass es manchmal schwer ist, als Trainer diesen Erwartungen irgendwie zu begegnen. Und das sind ganz viele Parameter, die man da irgendwie berücksichtigen sollte. Und das geht immer vom Kind aus. Deswegen sage ich, sprecht mit den Kindern, versucht herauszufinden, was das eigentliche Ziel ist. Ist es die soziale Teilhabe oder ist es wirklich das Wettkämpfen und das Leistung erbringen? Und ich glaube, dass wir, wenn wir mutig genug sind, uns selber mit einzubringen, für die Kinder auch immer ein adäquates Trainingsangebot irgendwo sicherstellen können?
Lange Antwort auf diese Frage, aber danke dafür. Ich habe noch ein Thema, was mir so in den letzten Jahren aufgefallen ist, als ich auch viel Kontakt zu Athletinnen und Athleten hatte. Ich habe ja 2 Jahre die deutschen Meisterschaften moderiert mit der Jule Wurm zusammen, habe immer vor den Meisterschaften versucht, zu allen Athletinnen und Athleten Kontakt aufzunehmen, um sie zu fragen, wie es ihnen geht. Und war damals so ein bisschen erstaunt, wie viele Leute diesen Satz sagten, bin gerade wieder zurück aus Verletzung XY, mal gucken, wie ich so drauf bin danach. Also so die dann immer gar nicht so richtig sagen wollten, was sie jetzt erwarten vom Wettkampf, wie gut sie sind. Das war eher so, na mal gucken, wie ich performe, nachdem ich, weiß ich nicht, meine Schulter verletzt hatte oder an den Fingern was hatte. Und diese Antwort kam dann so häufig, dass ich da auch manchmal Trainerinnen, Trainer irgendwie drauf angesprochen habe. Und mir ist da mal ein Satz begegnet, wo dann jemand zu mir meinte, ja, was denkst du denn? Leistungssport kann ja nie ein gesunder Sport sein. Also ob ich jetzt was anderes erwartet hätte. Was sagst du zu diesem Satz? Kann Leistungssport ein gesunder Sport sein oder nicht?
Mich erschreckt das, wenn ich solche Aussagen höre. Denn ich spreche ganz gerne von Leistungsvoraussetzungen. Beweglichkeit ist eine Leistungsvoraussetzung fürs Klettern. Hohes Kraftmaß der Oberkörperzugmuskulatur ist eine Leistungsvoraussetzung für schweres Klettern. Und die zentrale Leistungsvoraussetzung ist doch immer die Gesundheit. Wenn ich nicht gesund bin, kann ich nicht trainieren. Wenn ich nicht gesund bin, kann ich nicht schwer klettern. Also zu behaupten, dass Leistungssport und Gesundheit nicht miteinander vereinbar sind, halte ich für eine ganz gefährliche Aussage. Und ich gehe fast so weit und sage, jemand, der durch unsere Trainerausbildung gelaufen ist, würde niemals auf die Idee kommen, das für sich zu proklamieren. Grundsätzlich sieht man, dass international erfolgreiche Spitzenathleten eine sowohl gesundheitliche, aber auch sozioökonomische Perspektive haben, langfristig gesehen, die besser ist als die der Durchschnittsbevölkerung. Also sprich, Athleten sind auch im Alltag später gesünder, leistungsfähiger, wirtschaftlich erfolgreicher. Und die Voraussetzung dafür ist, für eine langfristige Leistungsentwicklung, ist die Gesundheit. Und nochmal auf das eingangs erwähnte Thema Red S zurück. Das ist ja auch ein Grund, warum wir versuchen, den Athleten zu signalisieren, Leute, es gibt so viele Dinge, die wichtiger sind als der nächste Wettkampf. Der nächste Wettkampf ist wichtig für einen Kaderstatus, für eine Berufung, aber nicht für den langfristigen Leistungsaufbau. Und für den langfristigen Leistungsaufbau ist die Gesundheit eine absolute Grundvoraussetzung. Und deswegen schockiert es mich, wenn solche Aussagen kursieren. Und es spricht für mich für absolut mangelndes Verständnis von Training und langfristiger Leistungsentwicklung von Kindern und Jugendlichen.
Ist das eine veraltete Meinung?
Ich wage nicht zu beurteilen, wo das herkommt oder ob das früher mehr war. Ich bin auch nicht so alt, als dass ich irgendwie jetzt jahrzehntelange Entwicklung im Leistungssport irgendwie beobachtet hätte. Ich kann nur sagen, dass das jeglicher fachlicher Argumentation entbehrt und auch dem entgegensteht, was ich erlebe.
Und ein zweites Thema, was ich immer mal wieder gehört habe, eine Beschwerde zum Thema Wettkampfroutenbau. So Sachen wie, Schulterverletzungen sind ja bei dieser Art Routenbau schon vorprogrammiert. Meine Frage ist, findest du, dass Rutsetter, Rutsetterin besser ausgebildet sein sollten, um eben keine gefährlichen Boulder zu bauen, die zu solchen Verletzungen führen könnten? Wie steht das Thema da bei dir in der Diskussion?
Spannende Frage. Wir planen für den November die erste Auflage von einem neuen Ausbildungsmodul für Routenbauern und Routenbauer im Leistungssport. Und zwar an der Schnittstelle zum Training. Es ist so, dass Routenbauer erstmal die Aufgabe haben, kreative Bewegungen an die Wand zu projizieren, sich neue Bewegungen auszudenken, Bewegungsaufgaben zu kreieren, die ein breites Kompetenzportfolio von den Athleten fordert. Ich habe schon gesagt, deswegen spreche ich immer von Leistungsvoraussetzungen. Also der Routenbau definiert das Anforderungsprofil. Der Routenbau definiert die Anzahl an Zügen und damit die Belastungsdauer und damit beispielsweise die Energiebereitstellung. Der Routenbau definiert aber auch, wie weit muss ich denn die Beine auseinander bekommen? Also wie gut muss die Hüftbeweglichkeit sein, um hier in der Wand stehen zu können? Also der Routenbau definiert erstmal das Anforderungsprofil. Und es ist so, dass in der Routenbauausbildung gewisse Ausbildungsinhalte wie Anatomie, Physiologie nicht Bestandteil sind, sondern da ging es erstmal um Handwerkszeug, also sprich, mit welchem Material arbeite ich, wie arbeite ich sicher, sichere Montage, wie stelle ich funktionelle Kletterbewegung her. Aber das, was wir jetzt machen, ist, dass wir ein leistungssportliches Modul für Routenbauer kreieren. Das mache ich mit dem Manu Wiegel zusammen, der da eine hervorragende Arbeit leistet auch, indem wir versuchen, diese Schnittstelle zwischen Training und Routenbau zu besetzen. Und da geht es darum, dass ich auch diese Idee des langfristigen Leistungsaufbaus aus Perspektive eines Trainers mit den Routenbauern diskutiere. Es ist so, dass ich da die Brille des Trainers aufsetze und Manu setzt die Brille des Routenbauers auf. Und wir laden Routenbauer zusammen ein, sich 4,5 Tage mit uns in die Halle zu stellen und dann mal genau solche Fragen durchzugehen. Welche Freiheitsgrade hat eigentlich die Schulter? Wie funktioniert eine Schulter? Was sind typische Überlastungsschäden oder was sind typische Verletzungen, die auftreten? Und die Routenbauer können dann mit ihren Kompetenzen darauf Rücksicht nehmen. Aber dafür brauchen sie dieses Wissen. Also sprich, sie sagen, okay, wenn ich dann hier den Griff nochmal um 15 Grad drehe, dann ist es angenehmer für die Schulter. Und dann heißt es aber, ja, dann wird die Bewegung ja aber auch leichter. Dann sage ich, okay, aber dann lass uns doch versuchen, den Kompromiss zu finden. Und da stecken wir in den Kinderschuhen. Also das ist jetzt eine Erkenntnis, die wir natürlich auch haben. Und dann ist klar, da müssen wir irgendwo ran. Deswegen sitze ich auch da und merke, dass wir viel mehr in die Außenkommunikation gehen müssen, was alles im Hintergrund passiert, weil ich merke, das kriegt man alles gar nicht mit. Aber diese Entwicklung, die beobachten wir, die analysieren wir und versuchen dann natürlich mit entsprechenden Bildungsangeboten auch darauf zu reagieren.
Und das können dann jetzt erstmal Leute wahrnehmen, die schon auf nationaler Ebene die Lizenz haben, für deutsche Meisterschaften zum Beispiel zu schrauben?
Das wird im ersten Gang so sein, dass es aufgrund wahrscheinlich einer relativ hohen Nachfrage einen regionalen Verteilungsschlüssel gibt, dass wir sicherstellen, dass aus allen Gebieten aus Deutschland Routenbauer daran teilnehmen können. Und dementsprechend ist es in der Regel so, dass das ist eine Ausbildung, die ist ganz normal über das Ausbildungsprogramm auf der Homepage abrufbar. Und dann kann man sich drauf bewerben und dann gibt es in den Zulassungsvoraussetzungen häufig so einen Paragraphen, wo dann drin steht, es braucht ein Unterstützungsschreiben des jeweiligen Landesverbandes zum Beispiel. Das ist jetzt nicht an eine nationale Lizenz geknüpft. Also es müssen Routenbauer sein, die eine gewisse Grundlagenqualifikation haben. Aber es braucht vor allen Dingen, und das ist uns wichtig, dieses Unterstützungsschreiben aus den Landesverbänden, weil wir sicherstellen wollen, dass das die Routenbauer sind, die auch tatsächlich bei den Trainings- und Lehrgangsmaßnahmen oder Wettkampfmaßnahmen auf Landesebene mit eingesetzt werden.
Mhm. Sehr schön. Und Nico, wir haben jetzt 2 Stunden geredet und ich habe das Gefühl, ich könnte dich noch mehr fragen. Aber ich glaube, ein 2-Stunden-Talk ist auch schon sehr viel zu verdauen. Vielleicht gibt es ja noch mal irgendein Thema, was man noch mal separat machen könnte. Vielleicht gibt es auch noch Fragen von Hörerinnen und Hörern, wo man vielleicht noch mal neu drauf eingehen könnte. Das kann ich mir sogar fast vorstellen. Mhm. Fürs Erste muss ich sagen, danke, dass du uns die Einblicke und deine Einschätzung gegeben hast zu den Themen. Vielen Dank dir.
Ja, erstmal danke ich dir für dein Interesse und für das Format, was du lieferst. Ich habe dir das im Gespräch ja schon am Telefon erzählt, dass ich das großartig finde, dass man tatsächlich mal die Gelegenheit hat, Dinge so von dir zu besprechen. Ich frage mich immer, wer sich das antut, weil zwischendurch sind wir auf finanzielle Fragen gekommen, wie funktioniert eigentlich die finanzielle Förderung zwischen Landesverband und Bund? Da dachte ich immer so, Gott, das interessiert bestimmt ganz viele Leute überhaupt nicht. Deswegen für diejenigen, die jetzt bis jetzt dran geblieben sind, danke. Ich danke dir für das Format, ich finde das wirklich großartig und selbstverständlich, wenn es irgendwo Fragen gibt, dann haben wir jetzt eine Schnittstelle und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Danke.
Jo, danke dir.
Das war Nico Schlickum, Bundestrainer Bildung und Wissenschaft beim DAV. Danke für dieses wirklich ausführliche Gespräch und wenn ihr gerne möchtet, dass ich mit Nico ein Thema nochmal vertiefe, dann sagt mir Bescheid. Danke euch fürs Zuhören, Juliane mein Name und ich bin wegbouldern.